Hi, herzlich willkommen. Das hier ist unsere zweite Folge von Mama bleibt. In dieser Episode sprechen wir über die ersten Momente nach dem Tod unserer Männer. Darüber, wie unterschiedlich Trauer beginnen kann, wenn der Tod plötzlich kommt, wie bei Karos Mann, oder sich langsam ankündigt, so wie das bei meinem Mann der Fall war. Schön, dass ihr da seid und euch Zeit nehmt für unsere Geschichte.
Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jungverwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners. Über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. So, oh Gott, das war eine Woche.
Ja, es war emotional. Also ist es ja sonst auch bei uns, aber nochmal eine Stufe härter, ne? Todestage.
Der September ist krass.
Ja, aber bei ganz, ganz vielen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen oder ich sehe das ja auch in der Community, wenn die was posten. Unglaublich viele Todestage, unglaublich viele aber auch Himmelsgeburtstage. Wirklich auch alle so um den 7., 8., 9., 10., 11., 12., also alles jetzt in der Woche. Oder vielleicht ist es auch nur so, mir fällt das jetzt mehr auf, weil ich halt auch, und du ja auch, wir im September die Todestage haben. Ist ja wie mit einem neuen Auto. Wenn man das haben will, sieht man es auch überall. Vielleicht fällt es mir jetzt nur mehr auf, dass es so ist.
Ja, also ich krieg schon auch vermehrt mit September. Also mir haben tatsächlich auch ein paar geschrieben, dass bei Ihnen auch September ist.
Ja.
Und jetzt ist ja meine Instagram-Community überschaubar. Und trotzdem habe ich ein paar Nachrichten bekommen, dass es auch September ist. Also ich finde es schon krass. Die letzten Tage waren eh schon so geladen an Emotionen und irgendwie kamen sie bei mir aber nicht so raus. Also ich habe schon gemerkt, wie mir das Leben so ein bisschen der Alltag schwerfällt, weil Holger hat ja am 1. September auch Geburtstag und da besuchen wir ihn ja immer an seinem Baum. Das war auch schon emotional, wobei das immer auch schön ist, weil die Kinder da ja ihre Geschenke hinlegen.
Ja.
Das ist echt ganz cool eigentlich. Da ist in der Nähe so eine Burg und um die Burg so ein richtig langer Märchenweg.
Ja, voll schön. Das kenne ich aus meiner Kindheit noch sowas. Total
süß,
toll.
Gell? Ja.
Ja.
Auf jeden Fall waren wir erst dort und ich meine, ganz ehrlich, allzu viel Zeit verbringst du jetzt nicht in so einem Ruhewald an einem Baum. Also die langweilen sich dann relativ schnell.
Ich kenne das von meiner. Noch 5 Minuten, ich will nach Hause. Mama, ich habe Hunger. Mama, langweilig.
Wie lange stehen wir jetzt hier noch rum?
Ja. Genau. Und man selber ist so toll. Also, oh, lass mich kurz.
Ja, genau.
Mit
ich brauche
noch mal
kurz.
Sprechen und so. Ich brauche noch. Mama, ich will jetzt los. Wir wollen jetzt Eis essen gehen.
Ja, genau.
Oh, okay, alles klar, wir gehen Eis essen.
Aber genau das Gleiche. Ich sag denen ja auch mal, jetzt gehen wir Papa am Baum besuchen, dann gibt er ihm das Geschenk und dann gehen wir zum Märchenwald. Gehen wir jetzt zum Märchenwald? Ja. Ich so, ja, ist ja gut.
Ja.
Ja, jedenfalls gehen wir dann immer, das ist ganz cool, weil dann ist man dann trotzdem noch zusammen und geht dann halt diesen Märchenweg und dann ist da ein Spielplatz und haben wir da nur gepicknickt und so halt das, weil wir fahren
toll.
Von hier aus schon 45 Minuten, sonst wärst halt insgesamt 90 Minuten im Auto, um dann eine Minute am Baum die Geschenke abzugeben.
Ja.
Ich werde unter Stress.
Ich, das.
Ich so, mach mal schnell und ich so, gut, also mach's gut.
Ja, kenne ich.
Ja. Und das war jetzt am 1.9. schon, das ist für mich immer doch emotional, weil ich halt einfach am Baum bin. Und dann halt die Tage dazwischen, dann habe ich es ja auch von dir mitbekommen, der Todestag von deinem Mann dann am 7., 2 Tage vorher.
Ja.
Und das ist alles irgendwie war drückend dieses Mal. Und es kam aber nicht raus, es kam nicht so raus. Und dann habe ich mir gedacht, nee, diesmal muss ich echt triggern, weil es ist bei mir manchmal echt so ein Thema, dass die Emotionen da sind, aber nicht rauskommen.
Das ist aber auch der Vermeidungsmodus. Kennst du den? Der ist bei mir ja ganz stark aus meiner Therapie. Bei mir ist das nämlich genauso. Und meine Therapeutin, Frau Baldin, war das wieder der Vermeidungsmodus, der da war? Mir geht's nämlich genauso oder ging's die Tage genauso wie dir. Und ich glaube, wir haben das aus der gleichen Intention rausgemacht, dass man sich dann selbst so ein bisschen triggern muss. Und dann kam es auch. Aber es war auch so vor, dass ich so dachte, natürlich war ich schon sehr emotional und ich war auch sehr geladen. Überhaupt nicht stressresistent, war sehr schnell. Ich bin ja sowieso schnell sehr impulsiv und schnell am Limit. Da noch mehr, aber diese Emotion, also diese Traueremotion und dieser ganze Schmerz, der kam irgendwie nicht raus dann. Es kam dann tatsächlich dann am 7.9. in der Zeit, so 10.13 bis 10.44 Uhr ist er ja irgendwann verstorben. Wir wissen nicht genau wann, diese Zeit steht auch auf der Sterbeurkunde drauf. Und in der Zeit kam halt alles raus und ich musste mich dann auch mit meinem Beitrag, den ich geschrieben habe, dann dazu und gepostet habe, musste ich mich dann auch triggern.
Also der hat es auch in sich.
Ich finde, das merkt man aber auch, also wenn man selbst da drin steckt und wir ticken ja auch sehr ähnlich, aber es tat auch irgendwie gut, das dann, also mir ging es danach dann auch besser, als ich das geschrieben habe und da mal alles rauslassen konnte und habe mir das dann schon vorher natürlich mehrmals angeguckt, bevor ich das gepostet habe. Und am Tag selber war es dann auch so, dass dann wirklich in dieser, also für mich ist wirklich diese Todesuhrzeit, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist aber diese dieser Todeszeitpunkt, diese 27 Minuten, also diese Todesspanne am schlimmsten. Danach ist es auch noch schlimm und sehr emotional, aber danach ist auf jeden Fall dieser Druck so weg. Also ich habe wirklich, ich weiß halt ja noch genau, was wir gemacht haben vor 2 Jahren. Ich weiß, und ich habe um 9.35 Uhr mit ihm noch gefacetimed, telefoniert. Wir haben ja noch geschrieben vorher und um 10.13 Uhr war halt der Unfall und irgendwann dann, den 27 Minuten danach ist er halt irgendwann verstorben. Und das ist für mich so eine ganz schlimme Zeit am Tag. Das war auch ein Bild hier, also wenn man das sehen würde, daran erkennt man auch, wie Emotionen gleichzeitig existieren. Das war halt echt so, die Kleine saß hier auf dem Sofa rumgesprungen, hat Paw Patrol geguckt, total laut. Und ich dann hier Kerze angezündet und habe mich halt so hingelegt, dann quasi in den Himmel geguckt. Also wir haben so große Fenster im Wohnzimmer und dann rausgeguckt, es war ja klarer Himmel, Sonne hat wie immer geschienen, wie jedes Jahr am 7.9. Und ich lag dann hier auf dem Boden und guck so in den Himmel die ganze Zeit am Heulen und höre meine traurigen Lieder und die Kleine, oh Mama, hier Paw Patrol und Sky und hast du nicht gesehen? Und wirklich so, und ich so, ich nur so, oh, so traurig, so, Mama, bist du traurig? Ja. Also es zeigt halt wirklich so diese ambivalenten Gefühle, diese Gegensätzlichkeit des Lebens. Also wie halt ja dieses neue Leben, was so rumspringt und das noch gar nicht versteht und halt so in ihrer Welt lebt und sich hier freut, dass sie hier Paw Patrol gucken kann. Und ich bin hier völlig fix und fertig und habe mir da echt erstmal dann alles, was ich aufgestaut hatte die Tage, kam da dann raus. Und danach war auch gut, nach der halben Stunde. Dann habe ich auch dann gesagt, okay, ist gut. Und dann waren wir später auch noch am Grab mit meiner Familie und meinen Schwiegereltern. Und das war auch sehr, sehr schön. Wir waren sogar 2 Stunden da. Also die Kleine hat sehr gut durchgehalten, wurde auch schön bespaßt. Das war dann sehr schön, muss ich sagen, am Grab. Aber ich bin halt auch jemand, ich kann, und das weiß ich auch von mir, ich kann vor anderen nicht so trauen. Deswegen brauche ich am Todestag meine Zeit für mich. Ich kann nicht den ganzen Tag schon Menschen um mich rum haben, außer meine Tochter natürlich. Das ist was anderes. Aber nicht schon meine Mutter morgens hier neben mir sitzen und Händchen halten, weil dann können die Emotionen bei mir nicht rauskommen. Da blockiere ich mich selber. So bin ich einfach. Und am Grab war das auch so. Ich war noch am Grab, mein Papa war da, meine Schwester, meine Mama, die kam dann mit, meine Schwiegereltern. Noch, ich glaube, Freunde oder so kam dann auch noch von meinem Mann. Und da war das so, das war schön. Wir haben uns schön unterhalten. Wir haben angestoßen mit Fritz Kohler und ich bin so am Grabstein dann so mit ihm angestoßen und war eine schöne Zeit da. Also es war wirklich schön. Wir hatten strahlenden Sonnenschein, schönes Wetter und es war schön da zu sein. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt da weinend vorm Grab zusammengebrochen bin. Also wenn da so viele Menschen um mich rum sind, außer einer Beerdigung, das war natürlich was anderes, kann ich das nicht so. Deswegen brauche ich so an dem Todestag auch meine Zeit so für mich, meine Minuten.
Nimmst dir die Zeit quasi am Vormittag? Ja. Klar, da war natürlich auch der Zeitpunkt des Todes, aber hast die Zeit für dich am Vormittag und hast dann aber noch dieses gemeinschaftliche, doch noch eine schöne Zeit am Grab. Ja, ist eine gute Balance.
Man muss einfach für sich selbst rausfinden, was einem gut tut.
Ja, und das stimmt.
Das kann sich auch von Jahr zu Jahr unterscheiden. Also natürlich, ich finde es schön, wenn man irgendwie so Rituale hat, die man jedes Jahr irgendwie macht. Aber auch da sollte man jetzt nicht so fest verbissen dran sein. Es darf sich ja auch ändern, es darf sich ja auch entwickeln. Man kann ja für sich auch herausfinden, ne? Vielleicht wollen wir nächstes Jahr mal wegfahren und sind gar nicht da, gehen gar nicht zum Grab. Es ist auch immer so, dass ich auch noch einen Tag vorher noch gar nicht weiß, was mir gut tut, was ich überhaupt möchte. Ich bin da immer sehr spontan und sage dann, nö, wir gehen heute dann doch zum Grab, also am Todestag. Und auch letztes Jahr waren wir, glaube ich, auch. Doch, letztes Jahr waren wir auch da. Aber da waren wir zum Beispiel dann auch mit Mama und meinen Schwestern, aber auch nur kurz, weil die Kleine, da hatte sie wirklich keine Lust, kurz da Blumen hingestellt. Und dann haben wir hier zu Hause, wir haben mit der Kleinen gespielt, denn da war sie auch noch jünger.
Ja, es verändert sich ja auch.
Ja, das ist halt, ne, die Kinder sind ja dabei und je älter sie werden, umso mehr verändert sich das ja auch, umso mehr bekommen sie auch mit, umso mehr fragen sie auch. Und das darf sich ja auch entwickeln.
Ja. Also bis jetzt haben wir es immer so gemacht, aber wir haben uns ja bewusst für einen Geburtstag, weil die Daten aber auch so nah beieinander liegen. Und ich will nicht am 1.9. und dann am 9.9. schon wieder hinfahren und so. Und ich habe mir aber auch gedacht, zuerst dachte ich, das ist eine schöne Tradition. Ja. Bei uns liegen ja beide Daten noch in den Sommerferien. Wenn wir jetzt zum Beispiel dann mal nächstes Jahr entscheiden, im Urlaub zu sein oder so, dann ist es so, weil unser Leben geht halt nun mal weiter.
Ja.
Es ist schön, wenn wir das so gemeinsam machen, aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ach so, ja, zur Uhrzeit noch. Das ging mir nicht so mit der Sterbeuhrzeit.
Okay, interessant.
So, jetzt einfach meine pseudopsychologische Vermutung. Ich glaube, die Uhrzeit hat bei dir einen anderen Wert, weil das so plötzlich kam. Und bei mir ist es so, es gab ja Tage vorher schon diese Information, dass es jetzt sich nur um wenige Tage handelt. Und es war dann am 9.9. Mitternacht.
Ach so, ja.
Und ist wahrscheinlich deswegen, weil es bei uns, so hart wie es jetzt klingt, aber am Ende ein Hinwarten war, war es eher ein erlösender Zeitpunkt.
Das wäre auch mal meine Frage an dich gewesen. Und ich weiß nicht, ob das total blöd rüberkommt, aber ist es, war man auch ein Stück weit vielleicht auch erleichtert dann, dass es jetzt, dass er es geschafft hat, dass er keine Schmerzen mehr hat? Also ich, mein Mann hatte ja einen Unfall, deswegen ich kann mich da gar nicht so reinversetzen und es soll jetzt auch gar nicht pietätlos rüberkommen oder so. Aber es habe ich halt schon mal öfter gehört, dass natürlich, das ist ne, Trauer, schmerzhaft, das, darüber brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber waren da auch so Gedanken wie, er hat es geschafft?
Ja.
Kam das überhaupt oder kam das im Nachgang auch irgendwie mal hoch? Ich kann es mir jetzt nicht richtig vorstellen, aber wenn man sowas durchmacht und das, die Trauer beginnt ja auch schon ganz weit, bevor dieser Mensch stirbt, schon wenn man vielleicht die Diagnose hat, wenn man hört, okay, ne, es geht irgendwann zu Ende, das ist unheilbar, man wird damit nicht alt oder so, dass da dann schon die Trauer beginnt, dass man weiß, okay, irgendwann endet es und dass aber auch so ein großer Druck auch auf einem lastet und natürlich auch viele Sachen damit einhergehen. Und auch man sieht ja auch dann, wie so ein Mensch ja abbaut, körperlich, seelisch oder so, ob man dann auch irgendwo so ein Stück weit erleichtert ist, auch wenn es ein Schock ist und das unheimlich wehtut. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ja. Also auf jeden Fall war es eine Erleichterung in zweierlei Hinsicht. Nummer eins natürlich, dass er erlöst ist.
Mhm.
Bei ihm ging es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Der war auch nur Haut und Knochen. Und dem ging es durch die ganzen Chemos unfassbar schlecht. Also das erste war natürlich die Erlösung. Da war ich irgendwie erleichtert, dass er es jetzt geschafft hat. Die andere Erleichterung war für uns, dass wir jetzt anfangen können zu trauern.
Mhm.
Im Nachhinein betrachtet hat die Trauerphase vorher schon begonnen, weil ich durch manche Phasen vorher schon gegangen bin, wie zum Beispiel dieses Nicht-Wahrhaben wollen. Okay, das kam immer wieder. Ich glaube auch nicht, dass diese Phasen exakt nacheinander kommen. Ich glaube, die mixen sich auch immer wieder so ein bisschen. Ja. Dieses Nicht-Wahrhaben wollen, dieses dagegen zu gehen, diese Wut, diese Verzweiflung, das habe ich ja in den Monaten vorher schon gehabt. Aber immer gepaart mit so einer Hoffnung, also du bist schon in der Realität, aber eigentlich hatte ich immer den Glauben, den festen Glauben, dass er das schafft.
Mhm.
Deswegen habe ich mich auch nicht so verhalten. Ich habe ja sehr viel reflektiert über die Zeit, was ich hätte besser anders machen können und so weiter, auch wenn man das jetzt nicht mehr zurückdrehen kann. Aber ich glaube, wenn ich zu dem Zeitpunkt akzeptiert hätte, dass es dem Ende zugeht, hätte ich mich ihm gegenüber, glaube ich, auch anders verhalten. Ich hätte ihn nicht mehr in jede Therapie reingedrängt, ich hätte ihm nicht mehr alles aufgedrängt, ich hätte ihn alles essen lassen, was er möchte. Ich war ja extrem auf, dass er den Krebs aushungern muss und dass er nur gesund sich ernähren muss und dass er dem keinen Zucker mehr geben darf und so. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte der essenstechnisch 6 Monate gar keine Lebensqualität mehr gehabt. Er hat sich ja zum Glück, muss man im Nachhinein sagen, nicht so dran gehalten, was meine Vorgaben waren. Deswegen. Aber das war sowas, ich war da schon sehr, sehr verbissen.
Mhm.
Also ich war ja wirklich der Überzeugung, wir retten ihm den Arsch.
Mhm.
Wirklich. Ich war davon überzeugt, dass diese 2% Überlebenschance nicht von ungefähr sind und dass die irgendwo herkommen. Und er hat einmal schon Schicksalsschlag überstanden und obwohl die Prognose war, dass er nie wieder laufen kann, ist er wieder gelaufen.
Ja.
Und deswegen wusste ich, dass er zu diesen 2% gehört, der diesen Krebs hat. Also ich war einfach, ich wusste das, ich kann das gar nicht sagen, ich war davon einfach überzeugt. Ich wusste nur, ich muss jetzt die richtige Therapie finden.
Mhm.
Also ja, auf der einen Seite der Schock. Schock mit Trauer ging los zum Zeitpunkt der Diagnose, aber dann auch wieder nicht. Ich war dann auch ähnlich wahrscheinlich wie bei dir für so ein bisschen Verdrängung und so, sondern ich war quasi nur im Funktioniermodus. Und am Ende des Tages oder nach diesen 6 Monaten war es deswegen auch eine Erlösung, weil ich wusste, also ich habe dann mal im Juli war mal so ein Moment, da habe ich realisiert, dass er nicht mehr kämpft.
Mhm.
Unterstelle ich jetzt ihm so mal. Da hat er mal 1-2 Sätze zu mir gesagt, das war an unserem Jahrestag. Da war man nur über Telefon, weil ich glaube, da war er gerade im Krankenhaus oder so. Also wir haben uns an dem Tag nicht gesehen und da hat er mal was zu mir gesagt. Also ich habe wieder was Neues rausgefunden. Gut, ich hatte natürlich auch jeden Tag, ich habe ja gefühlt 20 Stunden nur recherchiert und habe gesagt, ja, und er muss jetzt das und das machen. Und man hat ihm schon angemerkt, er hat einfach gar keine Lust mehr auf meine Tipps und was er jetzt nur machen könnte. Und ich hatte, ohne dass er was gesagt hat, direkt hatte ich das Gefühl, ich glaube nicht mehr, dass er noch dran glaubt, dass er es schafft. So. Und dieser Punkt war auch nochmal, den werde ich auch nicht vergessen, weil da habe ich so richtig zum Trauern begonnen. Weil ich wusste, das wird jetzt ein Ende haben, wir wissen jetzt nur nicht wann.
Mhm.
Und als er dann gestorben ist, ja, da war es erleichternd. Erstens, weil er es geschafft hat, weil ich wusste, jetzt ist er von seinem Leiden erlöst. Also das war so das Wichtigste für mich. Und das Zweite war, dass wir mit diesem neuen Abschnitt jetzt endlich starten können. Weil das war wirklich wie so ein Hinwarten. Man hatte zwar irgendwo nur die Hoffnung, vielleicht schafft das noch, aber irgendwie wusste ich ja schon, er glaubt nicht dran. Also seit ich wusste, dass es jetzt zeitlich begrenzt ist, war es ja nur ein Hinwarten.
Ja.
Im Zuschauen, wie es ihm immer schlechter geht. Ja, es war dann tatsächlich eine Erlösung, als er dann gestorben ist. Ich glaube, nicht nur für ihn, ich glaube auch für uns, weil ich einfach wusste, wir können jetzt irgendwo mal starten.
Mhm.
Für alle. Auch für seine Eltern, für seine Familie, für uns und so, dass es jetzt einfach weitergeht. Ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig. Deswegen finde ich das krass. Manche haben diese Situation ja über Jahre.
Ja, wie war das denn bei euch? Also er hatte ja Krebs, aber und wie, wann kam denn die Diagnose und wie viel Zeit hattet ihr denn überhaupt zwischen Diagnose und bis er dann gestorben ist? Also wie ist das da bei euch verlaufen?
Also die Diagnose kam im Februar 2022.
Mhm.
Wir waren gerade zurück von Mallorca, wir wollten da ja eigentlich hin auswandern und so. Da hat er damals so Unterleibsschmerzen gehabt und wir waren zwar auf Mallorca dann auch bei einem Arzt, aber der hatte nicht wirklich was feststellen können, schon allein, weil er auch der konnte keine Darmspiegelung machen, hat aber gemeint, das wäre soweit alles in Ordnung, also mit Ultraschall und so. Der hat auch sonst nichts erkannt, keine Metastasen, irgendwo, also gar nichts. Also wir sind schon mit einer Angst hingegangen, dass es was Schlimmes ist. Ich weiß auch nicht, warum.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, warum?
Also ich bin eher so ein bisschen Hypochonder. Er war eigentlich immer so, da ist nichts oder so. Also jetzt, wenn es um andere Themen ging, ach, da hat nichts. Oder wenn es auch um unseren so oder um unsere Söhne ging, ach Quatsch, da ist nichts und so. Der war da eher entspannt. Aber er war derjenige, der diese Unterleibsschmerzen auf Mallorca plötzlich hatte und sagte, er glaubt, dass das irgendwas Ernstes ist. Und sage ich, wie kommst du drauf? Ja, kann er nicht sagen. Und ich so, gut, dann will ich aber, dass wir entweder zurückfliegen oder du gehst hier zu einem deutschen Arzt. Deutsch deswegen, weil er spricht zwar Spanisch, aber das war zu kompliziert. Das hätte ich auch, ich will auch mithören und dafür war mein Spanisch nicht gut genug, um zu verstehen. Also haben wir einen gefunden, sind dahin und der hat quasi sämtliche Untersuchungen gemacht. Blut, Stuhl, es war ja Unterleib, Ultraschall von, was weiß ich, weiß nicht, was er alles geschallt hat. Aber er hat auf jeden Fall auch die Organe alle geschallt, die man schallen kann, wie jetzt Leber und was weiß ich.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, nee, da ist nichts, Blutwerte top, Stuhlprobe unauffällig. Er glaubt, er hat eine Magenschleimhautentzündung, die kann ziemlich wehtun. Und wir sollen doch zu Hause dann einfach zur Sicherheit einen Termin ausmachen zur Magen-Darm-Spiegelung. Dann haben wir das auch gemacht. Wir haben sofort für zu Hause dann halt so einen Termin, da wartet man ja einige Wochen drauf. Und das haben wir gemacht. Und dann waren wir aber in der Zwischenzeit, ist man irgendwann zurück. Der kam heim, er hat, glaube ich, geschlafen. Und am nächsten Tag in der Früh sagt er, er hat so Unterleibsschmerzen. Sind wir direkt ins Krankenhaus, da habe ich ihn abgeliefert, bin wieder gefahren, weil der Kleine war ja damals 10 Monate alt.
Ja.
Und ich glaube, ein paar Stunden später ruft er mich an, sagt er, du, die wollen mich hier behalten, die haben da was entdeckt, meine Lymphknoten sind angeschwollen. Also in der Bauchgegend waren die Lymphknoten, die waren angeschwollen. Das gefällt ihnen gar nicht, irgendwie auch ein Entzündungswert ist hoch, sie wollen das jetzt näher anschauen. In dieser Woche ist alles passiert, die haben den Tumor festgestellt. Dann wurde der eingeschickt, dann hieß es erst, kann auch gutartig sein, man weiß es noch nicht so genau, aber ziemlich groß.
Also er wurde dann schon operiert in der Woche?
Nee, operiert nicht, der wurde im Endeffekt...
punktiert oder
ja,
so?
Ja, genau, Alter, man hat dann ein Stück rausgenommen und das eingeschickt.
Ah, okay.
Damit
Achso,
man
okay.
weiß, mit was man es zu tun hat.
Ja.
Dann war klar, ich glaube, das war dann schon Mittwoch, Donnerstag, war klar, es ist ein Tumor, aber man muss jetzt nur besprechen, was und welcher Art und wie ist die Therapie. Und am Freitag war die Tumorkonferenz, wurde das besprochen und dann hat er mich danach der Tumorkonferenz angerufen und hat gesagt... Es ist Darmkrebs, es ist Stufe 4 und nur noch palliativ. Also das war, das glaubst du, also das, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, du hörst es, aber...
Was hast du gedacht?
Also mein erster Gedanke war, also ich weiß, kann ja mal sagen, was mein erster, also der zweite oder dritte Gedanke war, ja, mag sein, kriegen wir schon hin.
Man will das so nicht wahrhaben wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich, also dir ist die Tragweite nicht klar, was das jetzt bedeutet, was er da sagt. Er sagt ja jetzt nicht irgendwie... Das wird jetzt 2 Jahre gehen und wir müssen jetzt einen langen Atem haben, aber dann ist es auch wieder gut oder so, sondern der sagt ja wirklich, es ist palliativ.
Ja, das bringt dir schon nichts mehr dann.
Also klar, Schock, aber eher so, ja, jetzt mal abwarten.
Mhm.
Also ich habe das erstmal so jetzt.
Verstehe ich, ja.
Nicht jeder, der palliativ ist, stirbt unbedingt. Das war so mein, ich weiß auch nicht, durch das, dass er, ich weiß, was für eine Geschichte der schon hinter sich hatte. Der hatte ja, ich mache den Schwenk jetzt aber nur kurz, weil es darum ja nicht geht, aber der hatte mit 25, glaube ich, war das, da hatte der einen Abszess im Rückenmark, der wurde zu spät erkannt, dann hat er Schmerzen im Rücken gehabt und bis die OP stattgefunden hat, also bis quasi dieser Abszess aus dem Rückenmark rausoperiert wurde, war er quasi schon querschnittgelähmt. Und dann ist er von heute auf morgen im Rollstuhl gelandet und man hat zu ihm gesagt, 99,9% wird er nie wieder laufen können.
Mhm.
Und er hat es aber nach einem Jahr Rollstuhl geschafft, sich nach und nach rauszukämpfen und ich habe ihn dann 2 Jahre oder 3 Jahre später, nachdem das passiert ist, bereits ganz normal in einem Club kennengelernt. Also man hat da nichts mehr, da war nichts mehr. Klar, wenn man es wusste, hat man es gesehen, aber eigentlich konnte der wieder laufen. Und deswegen wusste ich, dass der irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich war der wie so ein kleines Wunder. Einer, der eben nicht diese 99,9% ist. Und dann hieß es eben, Überlebensrate von diesem Tumor ist bei 2%. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also 2% im Vergleich zu 0,01. Und deswegen konnte ich das... Ich weiß, es war einfach dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen.
Ja.
Aber es ist dann schon relativ, ich war dann schon in so einer Schockstarre. Man konnte mir an dem Tag auch die Kinder nicht bringen. Am Vormittag hat er es mir gesagt. Und auf jeden Fall haben meine Eltern den Kleinen geholt. Der Große war im Kindergarten. Und dann haben die den auch geholt, den Großen, damit ich erstmal irgendwie klarkomme. Und dann kam noch die Schwiegermutter von meiner Schwester quasi, kam nur zu mir, weil die macht tatsächlich ehrenamtlich so Betreuung von jetzt schwierigen Fällen. Die kommt mit so Extremsituationen zurecht, die ist darauf geschult.
Okay.
Und die kam dann zu mir, so quasi als erste Hilfe, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das war echt ganz gut, wobei ich wirklich da immer nur in der Phase, dass ich konnte nicht realisieren, was das jetzt bedeutet. Ich konnte diese Tragweite nicht verstehen. Aber es kam halt dann am nächsten Tag. Und dann war es halt wirklich, das war schon knallhart. Ich war froh, dass die Kids dann verräumt waren, zumindest für den einen Tag. Und bin aber dann relativ schnell in so eine Art Überlebensmodus rein und habe einfach gesagt, so, Ärmel hoch, wir müssen ihm jetzt irgendwie den Hintern retten. Muss jetzt irgendwie, wird das jetzt passieren. Von allein passiert es nicht. Medizinisch kannte ich mich null aus. Habe weder Medizin studiert, noch komme ich aus dem Bereich. Also dachte ich mir, okay, das überlasse ich seiner Schwester, die ist Ärztin. Also ich habe mich mit ihr quasi zu einer Art Taskforce zusammengetan. Sie hat so diesen ganzen medizinischen Teil übernommen, hat mir die Dinge übersetzt, wenn ich was nicht verstanden habe. Hat auch mit ihm zusammen geguckt, wo gehen wir jetzt hin? Weil die haben natürlich gesagt, er muss sofort mit Hardcore-Chemo loslegen, weil dieser Tumor war schon so groß und er hatte schon gestreut in Lunge, Leber.
Ja, Wahnsinn, aber so plötzlich. Und vorher hatte er ja gar keine Symptome und dann direkt Stufe 4.
Sagt er zumindest. Ich bin manchmal nicht so sicher, aber ja, sagen wir mal, also ja.
Ach, Wahnsinn.
Auf jeden Fall keine Symptome, die auf sowas schließen lassen. Ich weiß schon, dass er mal 2 Jahre vorher oder so oder ein Jahr vorher mal mit so Durchfällen zu kämpfen hatte, eine Weile.
Ja, aber dann, da gehst du ja nicht von aus. Nee. Dann denkst du auch, keine Ahnung, was, ne, Magen-Darm, irgendwie was Schlechtes gegessen.
Genau.
Das sind ja, Gott sei Dank, ja meistens eher Sachen, die dann harmlos sind. Dann rechnest du ja nicht mit, dass du dann sowas hast. Und dann blieb euch aber auch nicht viel Zeit, ja auch, ne, von Februar und dann September 22. Oder habe ich jetzt falsch gerechnet?
6 Monate. Ich kann mich nur erinnern, dass relativ Anfang irgendein Arzt meinte, wenn er die Einschulung vom Großen mitbekommt, dann wäre es schon viel. Dann wäre es schon lange. Der war sehr optimistisch, vermutlich im Nachhinein. Der hat ihm im Endeffekt 2 Jahre mehr gegeben, als er hatte. Ich nehme sowas auch, das hat auch damals meine Schwägerin zu mir gesagt und auch die anderen Ärzte haben sich mit solchen Prognosen immer sehr zurückgehalten. Keiner weiß, es war eine aggressive Form von Darmkrebs, aber keiner weiß, wie gut springt er auf die Therapie an. Vielleicht gehört er zu denen, der zwar aggressiv und schnell wachsend ist, aber ja vielleicht super schnell auf sowas anschlägt und so. Das wusste ja keiner. Das ist die einzige Aussage, die ich dazu hatte. Die habe ich jetzt auch nicht, also ganz ehrlich, die habe ich jetzt auch nicht irgendwie ernst genommen und so, sondern ich war dann direkt in so einer Art Überlebensmodus und habe gesagt, okay, wir müssen jetzt hier die Taskforce bilden. Sie macht den medizinischen Bereich und ich versuche alles andere. Und habe dann über Instagram versucht, bin dann auf alle möglichen so Seiten gegangen von Menschen, die ihre Darmkrebsgeschichte geteilt haben. In Deutschland war das niemand eigentlich so richtig, aber bin dann auf englischsprachige Accounts gestoßen und bin dann tatsächlich, habe auch mit denen gesprochen, habe die angeschrieben, habe gesagt, ich würde mit denen gerne Interviews führen, was sie da gemacht haben und wie und so weiter, weil die waren wirklich in einer ähnlichen Situation. Stadium 4, palliativ, keine Chance mehr. Und beide, also es waren im Endeffekt dann 2 Männer, ähnliches Alter wie er auch, die total den Stecker gezogen haben und ihr komplettes Leben umgekrempelt haben und wirklich beide jetzt noch am Leben sind und zwar ohne Krebs. Also es gab diese Wundergeschichten und das war beides auch kein Fake oder so, sondern das waren, ich habe ja mit denen dann auch telefoniert und so, also die konnten mir das alles genau sagen und deswegen war ich auch so besessen darauf, dass er jetzt sein Leben umkrempeln muss. Ich war da so, ich habe gesagt, du musst jetzt alles, keine Ahnung, in der Ernährung das und das, im Sport das und das, dann wenn du eine Chemo machst, musst du vorher 48 Stunden fasten, damit der Krebs irgendwie das die Zeit, also ich habe mich wirklich um 1000 Dinge, es gibt so richtige Protokolle, die da inzwischen jetzt auch auftauchen und es ist auch kein so, wie soll ich sagen, homöopathisches Wischiwaschi oder so Geschwurbel, sondern das hat schon auch mit Medikamenten zu tun, aber viel halt auch mit Off-Label, also mit Medikamenten, die eigentlich für was anderes gedacht sind, aber bei denen geholfen haben, wie zum Beispiel in seinem Fall eine Wurmkur. Weil es hieß, dass das eine Art von, also diese Krebszellen total krass auf diese Anti-Wurm-Mittel anspringen und solche Sachen. Nichts, was offiziell, ich habe das auch immer ärztlich mir, wie soll ich sagen, absegnen lassen. Ich habe immer mit dem Arzt gesprochen, können wir da zusätzlich was machen.
Ja.
Ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, Holger heimlich irgendwelche Medikamente unterzuschieben oder sowas. Also das Risiko war es mir nicht wert, aber ich habe es immer besprochen und meistens hat der Arzt auch gesagt, ganz ehrlich, Sie können damit jetzt nichts schlimmer machen. Oder das ist jetzt nicht widersprüchlich zur Chemo oder lassen Sie es halt bitte während der Chemophase, dann machen Sie es halt dazwischen. Lange Rede, kurzer Sinn, es waren dann 6 Monate. Und er hat auch in 6 Monaten, es gab immer so ein Auf und Ab. Die konnten erst mit der Chemo nicht starten, weil er dann nur Corona hatte. Dann hat er irgendwann mit der Chemo gestartet. Dann war er halt irgendwie sehr anfällig vom Immunsystem her. Dann hatten wir nur die wirklich schlimme Situation, dass er von uns zu Hause dann ausziehen musste.
Ich wollte gerade fragen, ob Holger noch bei euch war oder nur im Krankenhaus oder ausziehen.
Also es war schon der Plan. Wir hatten unser Schlafzimmer im ersten Stock. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen, ich glaube, es war davor das Büro. Wir verlegen quasi diese beiden Zimmer. Das Büro geht nach oben und sein Schlafzimmer geht nach unten, damit er quasi nicht immer diese Treppe laufen muss jetzt und so, weil er war teilweise wirklich geschwächt. Dann haben wir das gemacht. Also wir haben ihm so ein richtiges Zimmer dann da drüben eingerichtet, weil auch damit, weil ich gesagt habe, dann hat das auch nicht so weit zu den Kindern, wenn die dann irgendwie heimkommen. Und aber das Problem war dann einfach durch diese ganzen Chemos, dass sein Immunsystem immer schlechter wurde. Die Kinder bringen, weißt du selber, gerne mal diverse Viren mit nach Hause. Und das war zu dem Zeitpunkt dann, ja, wie soll ich sagen, der wurde halt, der hat sich alles eingefangen. Der hatte aus Corona über die Kinder bekommen, konnte deswegen mit der Therapie nicht starten und so. Also es war, dann habe ich erst überlegt, wohin geht er? Also gehen wir oder geht er? Und dann hat er gemeint, er will nicht, dass die Kids das Haus verlassen müssen. Das ist eh schon für alle blöd. Und lieber geht er, dann geht er erst zu seiner Schwester. Aber das war irgendwie doof, weil die dann auch viel nicht da war und so. Und dann haben wir uns entschieden, dass er zu seinen Eltern geht. Also erstens, beide sind in Rente und haben Zeit, sich um ihn zu kümmern. Und zweitens ist das Krankenhaus, in dem er dann auch behandelt wurde, genau daneben.
Ach, okay, praktisch, ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, das ist wahrscheinlich jetzt gerade vorübergehend, es war vorübergehend gedacht, jetzt gerade die beste, bis er wieder auf den Beinen ist. Dann kam eben der Juli, wo ich dann das Gefühl hatte, irgendwie glaube ich nicht, dass er noch kämpft. Und dann waren ja Ferien vom Kindergarten, die Kinder waren nur daheim. Ich habe dann immer versucht, ihn auch zu besuchen mit den Kids. Dann war er immer wieder im Krankenhaus, raus aus dem Krankenhaus, immer wieder diese Gespräche mit dem Arzt. Der Tumor war so groß, dass man ihn nicht operieren konnte.
Ach so.
Die Strategie der Ärzte war, erst mit Chemo den Tumor zu verkleinern, um ihn dann zu operieren. Aber dazu kam es nie. Ja, und dann war, das ging recht schnell. Im August waren die Kinder dann zu Hause und er war ja schon weg, weil es ihm so schlecht ging, weil sein Immunsystem so schwach war. Und du konntest echt zuschauen, wie er immer mehr abgebaut hat. Ich habe dann versucht, wir haben dann echt versucht, dass der irgendwie über Nahrung, der konnte auch nicht mehr wirklich so viel essen und so, dass der wirklich hochkalorische Dinge isst und so. Aber der ist immer dünner und immer dünner. Und er war erschreckend dünn. Dann war nur mein 40. Geburtstag. Der fiel auch noch in die Phase. Also ich habe Ende Mai Geburtstag und er war so zu meinem 40. Geburtstag, obwohl er schon mitten in den Chemos war und es ihm so schlecht ging, hat er mir eine Überraschungsparty organisiert, wo Freunde kamen und zwar nicht bei uns zu Hause, sondern er wollte mit mir eine Fahrradtour machen. Ich so, schaffst du das? Und er so, ja, er schafft schon eine Fahrradtour und so. Und dann sind wir bei 13 Grad und Regen. Ich so, willst du wirklich jetzt eine Fahrradtour machen? Ja, er muss jetzt eine Fahrradtour machen. Und dann sind wir mit dem Fahrrad an so eine, wie soll ich sagen, also wir haben dann zum Dorf gewohnt und daneben war ein Feld und an diesem Feld oben war eine alte Sitzbank, so eine Holzbank. Auf jeden Fall fahren wir dorthin und dann stehen da plötzlich irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute oder so und ich so, was machen die alle hier? Und er so, zu deinem Geburtstag. Ich so, aber warum an der Bank bei 13 Grad und Regen stehen alle rum? Wir können doch zu uns gehen. Sagt er, nee, er hat ja nur ein Geschenk für mich. Und dann hat er die Bank ersetzen lassen, hat eine nagelneue Bank dahinstellen lassen und die ist eingraviert mit für meine Frau Melina zum 40. Geburtstag. Danke für, und dann die Namen der Kids. Das ist ja schon sehr
oh
süß.
Oh Gott. Oh. Und die steht da immer noch?
Die steht da noch.
Oh.
Das war der erste, nicht der erste Gedanke, aber es war das erste Mal, dass ich mich zurückerinnern kann, dass ich kurz gedacht habe, ich hoffe, es ist kein Abschiedsgeschenk.
Oh.
Aber ja, da war ich, wie gesagt, ja noch im Kampfmodus und erst im Juli dann. Ich war immer wieder beim Spazierengehen mit dem Hund dann an dieser Bank und dachte mir irgendwann, das ist ein Abschiedsgeschenk. Irgendwann werde ich hier sitzen und dann wird er nicht mehr sein. Und ich wusste es dann irgendwann. Also irgendwie hatte ich das Gefühl dann schon. Und dann war eben, wie gesagt, dann war August und dann ging es echt schnell. Dann habe ich am 5. September war das oder am 4. September sowas. Es war auf jeden Fall ein Sonntag. Da hat er mir dann eine Nachricht geschrieben bei WhatsApp. Er kann mich nicht anrufen, weil es tut so weh. Ich bin im Nachhinein nicht sicher, ob er meint körperlich oder seelisch. Weil beides war möglich. Und dann, aber er wollte mir nur sagen, er musste heute Nacht wieder ins Krankenhaus. Die Schmerzen waren so schlimm. Die Ärzte haben ihn untersucht. Es ist passiert, dass die Darmwand durchbrochen wurde jetzt von dem Tumor. Und man kann jetzt nichts mehr machen. Und er soll jetzt alle, die er nochmal sehen will, zu sich bestellen, weil es geht jetzt nur noch um Tage. Und ich wusste, ich kann ihn auch nicht an. Also ich habe versucht, ihn anzurufen. Er ging nicht dran. Ich habe ihm dann eine Sprachnachricht nur. Also, manchmal schaue ich mir die WhatsApp-Verläufe ja an und das war, also das ist so wie zu dramatisch, das auch alles war am Schluss. Ich habe ihm dann noch eine Sprachnachricht geschickt, dass er sich auf mich verlassen kann und dass ich das alleine schaffen werde und so. Ich kann das alles gar nicht sagen. Also auf jeden Fall hoch emotional. Ich dachte immer, okay, wenn er dann ans Telefon geht, will ich es wenigstens, wenn er einen Moment hat, wo er stabil ist, dass er sich zumindest halt anhören kann. Und dann war ich eigentlich im Endeffekt, seine Schwester war gerade im Urlaub mit ihrer Familie. Die kam dann zurückgeflogen ohne die Familie, die sind im Urlaub geblieben, weil sie gesagt hat, sie will sich jetzt auch nur um ihn kümmern. Im Endeffekt waren wir quasi 24 Stunden an seiner Seite. Die Tagschicht habe ich übernommen, weil ich das machen konnte, wenn die Kinder quasi geräumt waren. Und die Nachtschicht, sie hat ein bisschen mehr als nur die Nachtschicht, aber ich sage jetzt mal, der Teil, den ich nicht abdecken konnte, hat sie dann abgedeckt. Und so haben wir uns halt abgewechselt. Und er hat dann am 9.9. kurz nach Mitternacht entschieden zu gehen. Und da war sie bei ihm. Und ich hatte sie nur darum gebeten, dass sie mir bitte erst in der Früh Bescheid gibt, weil ich nicht wusste, wie ich reagiere. Weil wenn ich total, ich weiß jetzt auch nicht, ich hatte einfach Angst vor meiner eigenen Reaktion. Ich dachte immer, wenn ich total hyperventiliere und total eine Panik hat und ich nicht mal zurechnungsfähig bin, dann kriege ich halt um Mitternacht oder um 1 Uhr morgens nicht kurz mal meine Eltern ans Telefon. Vielleicht auch ja, aber es ist halt um 7 Uhr morgens wahrscheinlicher. Und dann hat sie mir um 7 Uhr morgens geschrieben, dass Holgers Herz aufgehört zu schlagen, kurz nach Mitternacht eben. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte so, ich hatte da vorher ja nur das Gespräch mit meinem Sohn. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ich habe damals mit einer Kinderpsychologin telefoniert, weil ich nicht wusste, ob und wie ich meinen Sohn darauf vorbereiten soll. Also der wusste, der Jüngere natürlich nicht, der war ja sehr klein, aber der Ältere wusste ja dann auch von mein Mann, der hat ihm das dann noch gesagt, als die Diagnose war, da war er noch eine Weile daheim, dass er eine Kugel im Bauch hat und dass die Ärzte, und die Kugel macht ihn krank und dass die Ärzte versuchen, die Kugel jetzt rauszukriegen, aber dass er deswegen viel weg sein wird, weil er viel im Krankenhaus sein muss. So hat er es ihm halt erklärt. Und ich habe dann, als es klar war, dass es jetzt zu Ende geht, mit einer Kinderpsychologin telefoniert und die hat mir genau gesagt, wie ich das machen soll, also dass ich nicht erst mit ihm reden soll, wenn er gestorben ist, sondern dass wirklich ihn schon darauf vorbereiten soll, dass man mit 4,5 doch schon einiges versteht. Ja. Und hat auch mir gesagt, was ich da jetzt genau sagen, oder nicht, was ich genau sagen soll, natürlich sollte ich meine eigenen Worte finden, aber was es besser wäre, als nicht zu sagen.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, und dann telefonieren wir nochmal, wenn es passiert ist, weil dann wird sie mich quasi nochmal extra coachen, wenn ich ihm dann sagen soll, dass er jetzt gestorben ist, zum Beispiel. Und das ist auch was ich echt für mich, da bin ich wirklich froh, dass ich an das gedacht habe, dass ich da nicht einfach aus dem Affekt, was ja auch völlig normal und natürlich wäre, wenn man einfach seinem eigenen Kind das mal mit eigenen Worten kurz so erklärt, ist auch, also okay, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, da gibt es 1000 verschiedene Wege. Aber ich bin im Nachhinein froh, dass ich die mir zur Seite geholt habe. Es gibt da so bestimmte Seiten, da kann man dann anrufen und dann kriegt man dann eine Kontaktperson oder so, die einem dabei sowas durchhilft. Also auch für verschiedene Altersstufen und verschiedene Situationen und so. Die hat mir genau gesagt, was ich sagen soll oder was ich nicht sagen oder wie es besser nicht sagen soll.
Was man nicht sagen soll, ne? Das ist, da gibt es ja ganz viel. Ich glaube, da sprechen wir aber auch nochmal ein bisschen genauer in einer anderen Folge drüber.
Ja, genau.
Ne, es kommt aufs Alter drauf an, aber man ja doch einige Sachen, wie zum Beispiel, der Papa ist eingeschlafen, soll man nichts sagen.
Ja, genau.
Sowas, ne, als kleiner Spoiler schon mal. Ich glaube, das hat aber wahrscheinlich oder hoffentlich schon mal jeder gehört, dass man sowas Kindern eben nicht sagt. Ich habe das nämlich auch bei meiner Kleinen gehabt, so nah wie möglich an der Wahrheit dranbleibt, aber natürlich kindgerecht. Ne? Also natürlich jetzt nicht alles haarklein, die Kinder sollen es ja verstehen und je nachdem, wie alt das Kind natürlich ist. Meine war ja 22 Monate, aber auch ich habe ihr das erklärt. Und hat mir da auch Unterstützung geholt, weil das war mir aber auch ganz wichtig, dass den Kindern, oder ich habe ja nur ein Kind, aber dass ihr das auch erklärt wird, aus dem Grund, damit Kinder nicht in eine Warteposition geraten. Wann kommt der Papa denn wieder nach Hause? Bei uns war es ja nun so, der Papa ist morgens weg und kam nicht mehr nach Hause. Er ist ja verunfallt. Die Kleine konnte damals schon Papa Arbeit sagen, also schon ein bisschen sprechen. Und weil, wenn Papa nämlich nicht da war, war Papa Arbeit. Damit sie nämlich nicht darauf wartet, dass Papa von der Arbeit nach Hause kommt, sollte ich ihr spätestens am nächsten Tag, meinten die Damen vom Kriseninterventionsteam, die ja zu uns kamen mit den Einsatzkräften der Polizei, soll ich ihr das erklären? Ich glaube, ich habe sie auch noch am selben Abend erklärt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber ich habe ihr das erklärt, was passiert ist, kindgerecht, nicht jedes Detail, aber schon, dass der Papa eben nicht mehr nach Hause kommt, weil sonst hätte sie halt gewartet und das ist für Kinder dann noch schlimmer. So wie ich es jetzt beurteilen kann, in den letzten 2 Jahren, wir haben jetzt den 2. Todestag gerade gehabt, habe ich das wohl auch ganz gut gemacht und richtig gemacht, weil die Kleine, muss man sagen, geht super damit um. Also das ist, ich will nicht sagen, der Vorteil, wenn Kinder noch so jung sind, wenn die Eltern versterben, um Gottes Willen. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Je jünger Kinder sind, umso, ich will auch nicht sagen, einfacher ist es, aber der Umgang damit wird für uns hinterbliebenen Elternteile, für uns Mamas einfacher, weil ich ihre Trauer nicht mittragen muss und sie halt damit aufwächst, dass es normal ist, dass der Papa bei uns im Himmel wohnt. Also das sagen wir, der Papa wohnt im Himmel und das ist für sie normal. Also die Flugzeuge fliegen oben bei Papa. Sie sagt jetzt zwar immer oder immer öfter, ne, sie will mit dem Flugzeug zu Papa fliegen. Das ist auch total normal. Ne? Natürlich, sie versteht nicht, was Tod bedeutet. Sie wird jetzt 4 dieses Jahr in 2 Monaten. Trotzdem ist es für sie normal, dass sie aufwächst und sie sagt auch, ne, sie hat einen Papa oben im Himmel und sie hat eine Mama hier unten und das ist für sie normal. Wenn Kinder natürlich, dafür wird sie halt nie Erinnerung an ihn haben. Das ist die Kehrseite, sie wird sich nie an ihn erinnern können. Das ist, wenn du ältere Kinder hast, natürlich anders. Die tragen die Erinnerung, die sie haben, natürlich mit, aber man trägt halt als hinterbliebene Mama auch den Schmerz und die Trauer der Kinder auch noch mit, weil das natürlich auch etwas ist, was man nicht unterschätzen sollte, das noch neben seiner eigenen Trauer auch noch zu begleiten.
Also da will ich unbedingt eine extra Podcast-Episode mal dazu machen, weil das Thema ist mir unfassbar wichtig, fast noch wichtiger als mein der Umgang mit meiner eigenen Trauer, weil ich glaube, dass das total unterschätzt wird, wie Kinder da reagieren können. Vor allem, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, jetzt nur mal kurz als kleinen Spoiler, aber mehr möchte ich darüber eigentlich jetzt gerade gar nicht sagen, weil mich interessiert natürlich jetzt auch deine Geschichte. Das ist in vielen Kindergärten zum Beispiel, also je nachdem, in welchem Umfeld sie sich jetzt bewegen, Schule, Kindergarten, wie immer, in meinem Fall war jetzt der Große im Kindergarten gerade, es ist nicht zwingend, dass das gut aufgefangen wird. Also ich war damals tatsächlich naiv zu denken, dass er da einfach automatisch gut aufgehoben ist, weil ich dachte, sowas lernt man als Erzieher ja oder Erzieherin automatisch, solche Krisen zu überstehen. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Und da möchte ich, das ist mir super wichtig, dass wir da extra mal was zu aufnehmen, weil auf die will ich mich auch echt gut vorbereiten.
Ja.
Weil da müsste noch wirklich tatsächlich einiges geschehen in den Einrichtungen. So. Aber jetzt erzähl mal, du hast gerade eben schon angeschnitten, dass es bei dir ja ein Unfall war. Also ganz anders als bei mir. Ihr konntet euch ja überhaupt nicht vorbereiten, ne?
Nee, genau. Also es war bei uns der 7. September 2023. Es ist auch ein Datum, was sowieso sehr emotional in meiner Familie ist, weil das der Geburtstag von meinem Opa ist, den wir im Mai 2023 ganz plötzlich durch einen Ärztefehler verloren haben.
Also kurz vorher?
Kurz vorher, ja. Das war im Mai 2023. Einen Tag nach dem Geburtstag meiner Mutter hatte mein Opa, da soll es gar nicht drum gehen, aber mein Opa hatte einen leichten Schlaganfall und ihm wurde höchstwahrscheinlich zu viel Blutverdünner gegeben und er ist dann am Abend gestorben. Also er ist noch zu Fuß rein ins Krankenhaus und ist abends dann verstorben. Ist ganz, ganz schrecklich. Mein Opa war der fitteste Mensch überhaupt. Der ist noch Marathon gelaufen.
Krass.
Ganz emotional und dann Beerdigung und mein Mann war auch überall dabei, hat mich noch hingefahren zur Verabschiedung am offenen Sarg von meinem Opa. Also sehr, sehr emotional. Und dann kam halt dieser 7. September. Und das war halt der erste Geburtstag von meinem Opa, der nun so plötzlich verstorben war. Und ich muss sagen, ich habe jetzt hier nichts, um auf Holz zu klopfen, toi, toi, toi. Wobei eigentlich ist es jetzt ja eh schon zu spät. Wir hatten bisher sonst immer Glück in der Familie. Ich habe vorher nur meine Uroma beerdigen müssen, die ich 27 Jahre hatte. Eine lange Zeit für eine Uroma und sonst hatten wir nie was. Und dann halt mein Opa und dann ja noch tragischer nicht, aber auch, ne, weißt, was ich meine. Mhm. Womit man nicht rechnet, der eigene Mann, Jacek war damals, also gerade 36, der hat im Juni Geburtstag, ist 36 geworden und die Kleine war im Vergleich zu heute, ich habe mir gerade erst Bilder angeguckt, wieder wie klein sie damals noch war, also 22 Monate, sie hat im November Geburtstag, also nicht mal 2 Jahre alt und sie war halt einfach noch ein Baby für mich, sie war schon in der Krippe. Ging dann schon ein paar Stunden am Tag hin und es war an dem Tag, hatte sie auch, wie jedes Jahr, ein warmer Sommertag. Es war super heiß an diesem Tag und sie hatte einen Krippenausflug und da wollte Jacek uns eigentlich hinfahren. Und ich dachte so, nö, das Wetter ist ja so schön, ich gehe zu Fuß mit ihr. Und dann meinte er so, ja, und, ne, er hatte frei in der Woche, wollte dann noch irgendwie einkaufen zum Arzt und dann wollte er noch mit seinem Motorrad eine Motorradtour machen. Was er immer gerne gemacht hat, er hat den Motorradführerschein gemacht, da waren wir schon zusammen oder sind gerade zusammengekommen, also ich habe ihn ohne Motorradführerschein kennengelernt, bin aber selbst damit aufgewachsen. Mein Opa ist immer gefahren. Mein Papa fährt immer noch und ich bin selbst als kleines Kind, ich glaube mit 6 Jahren schon bei meinem Papa hinten auf dem Motorrad mitgefahren. Würde ich heute nicht mehr machen, würde ich meiner Tochter auch nicht erlauben. Damals waren es vielleicht noch, keine Ahnung, andere Zeiten. Meine Mama hat es erlaubt. Da bin ich schon mitgefahren bei Papa. Auch Jahre später noch bei Papa hinten drauf mitgefahren. Bei Jacek bin ich nie mitgefahren. Er hatte auch immer so eine Sportmaschine und das hat nicht so gepasst. Und er hatte sich auch gerade eine neue Maschine geholt, als ich schwanger war. Aber wir haben nie darüber nachgedacht. Ich bin so aufgewachsen, es ist nie was passiert. Kein Unfall, weder Opa noch Papa. Es ist halt, ich bin so aufgewachsen. Für mich war das komplett normal. Für mich war das auch nichts, wo ich sage, nee, um Gottes Willen, du musst jetzt aufhören, weil ich jetzt schwanger bin, Motorrad zu fahren. Gar nicht, überhaupt nicht. Also er ist auch mit seinem Kumpel dann zu diesem Isle of Man nach Großbritannien, England, glaube ich, gefahren, über Amsterdam mit der Fähre, also richtig mit dem Motorrad und Fähre und durch einen Eurotunnel und sowas. Und ich war dann zu Hause, da war ich noch nicht schwanger, glaube ich. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass was passieren könnte, weil Jacek ein so guter Fahrer war, sowohl Auto als auch Motorrad. Der ist so sicher gefahren, der hatte noch nie einen Unfall, auch nicht mit dem Auto, gar nichts. Also wenn jemand gut Auto fahren konnte, dann er. Und ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, dass was passieren könnte. Ich habe natürlich immer gesagt, ne, fahr vorsichtig, jedes Mal, wenn er losgefahren ist, fahr vorsichtig. Aber ehrlich gesagt, mehr so als Floskel. Das war jetzt nichts, wo ich, natürlich habe ich das ernst gemeint, das war jetzt nicht so, dass ich hier saß zu Hause mit der Pumpe und dachte, oh Gott, ne, er kommt nicht mehr nach Hause, gar nicht. Das war für mich, er hat seine Motorradtour gefahren, sind immer hoch an so einen See gefahren, hat dort Fischbrötchen gegessen, ist dann wieder nach Hause gekommen abends. Und so war das auch an dem Tag. Und ich hatte die Kleine dann zum Ausflug hingebracht. Und wollte dann wieder nach Hause gehen. Dann hat Jacek mich angerufen, weiß ich noch, 9.35 Uhr per FaceTime. Er hat ja telefonieren geliebt. Ich hasse das ja total. Ich mag das ja überhaupt nicht. Und er hat mich immer angerufen, wegen jedem kleinen Kram. Und dann, ich weiß es noch ganz, es war 9 Uhr oder 9.30 Uhr. 9.30 Uhr, 9.35 Uhr, auf jeden Fall so 9:30 rum. Meinte er so, ja, ich bin jetzt hier fertig, ich bin jetzt in der Garage, zieh mich um und fahr dann los. So, ja, okay, fahr vorsichtig, ich fahr jetzt nach Hause, ich muss arbeiten. Und ja, dann ist er losgefahren. Wir haben uns auch immer den Standort geschickt über WhatsApp. Gar nicht aus Kontrollzwang, sondern einfach nur, damit wir immer wissen, wo der andere ist. Und das war halt so unser Ding. Ich habe ihm meinen geschickt, er hat mir seinen geschickt. Das war bei uns einfach so. Hat er auch an dem Tag gemacht. Und ich habe dann zu Hause gearbeitet und ja, habe dann aber auch nichts so von ihm gehört. Das war für mich aber auch jetzt nichts. Es war zwar ungewöhnlich, weil er sonst immer geschrieben hat, ne, wenn er Pause hatte oder ob Post gekommen ist oder ne, was wir heute Abend essen wollen. Also solche Sachen halt. Und ich habe dann die Kleine an dem Tag ausnahmsweise mal früher von der Kita abgeholt. Um 2:30 bin ich schon zu Hause los, weil ich noch mit einer Freundin und ihrer Tochter verabredet war, weil wir Eis essen wollten bei uns im Stadtteil in Hamburg und war dann noch den ganzen Nachmittag mit meiner Freundin und den Mädels unterwegs und ich hatte mein Handy auf laut, damit ich höre, falls er schreibt und habe halt immer dieses WhatsApp-Ping gehört, dachte ich so, ah ja, Jacek schreibt, ich gucke mir ja zu Hause, ne? Wenn ich zu Hause bin, gucke ich rauf, jetzt sind wir hier unterwegs und dann bin ich um 17.20 Uhr war ich dann zu Hause und habe dann raufgeguckt und sehe nur, ja, nee, ist halt nur die Gruppe von meiner, wir haben so eine Familiengruppe mit Mama und meinen Schwestern. Die haben geschrieben, habe ich da geantwortet, aber Jacek hat sich den ganzen Tag gar nicht gemeldet und das kam mir dann komisch vor, dass er sich den ganzen Tag nicht meldet, weil ich habe dann schon zwischendurch so geschrieben, so eine Post kam gar nichts, ich bin jetzt hier unterwegs und der Standort war dann, ich hatte zwischendurch mal geguckt, der ist dann hängen geblieben an der Unfallstelle, aber das wusste ich natürlich nicht. Ich dachte so, ja okay, keine Ahnung, vielleicht macht er da Pause, weil an der Unfallstelle wohnte auch ein sehr guter Freund von ihm, genau dort an der Kreuzung. Ich dachte, oder das Handy hängt, manchmal hing das Handy auch, da musste man das nochmal aktualisieren, dann ging das nicht. Das war, dachte ich, das ist irgendwas Technisches oder so. Und dann war der Standort auch nicht mehr aktualisiert, dann ist er nach diesen 8 Stunden dann nämlich abgelaufen. Das kam mir dann schon komisch vor. Und da habe ich dann schon so gedacht, oh, das ist merkwürdig. Und dann habe ich ihm erst noch geschrieben, wo bist du? Und da kam auch keine 2 Haken mehr, glaube ich. Und dann war das so, dass ich tatsächlich, ich komme ja aus dem redaktionellen Bereich ursprünglich und bin dann ja immer sehr schnell so beim Thema, ich recherchiere mal kurz oder gucke mal die Pressemitteilung von der Polizei durch und irgendwie hatte ich das im Gefühl. Ich hatte das im Gefühl, ich muss das jetzt gucken. Und da weiß ich noch, habe ich eingegeben bei Google, Unfall Ducati Hamburg heute oder irgendwie sowas. Und dann kam mal das Presseportal von der Polizei. Das war 17:30 Uhr, 5:30 Uhr, das Presseportal von der Polizei. Und ich habe vorher auch noch, unsere Klingel war aus, weil die Kleine auch irgendwie dann tagsüber Mittagsschlaf gemacht hatte vorher. Und ich hatte den morgens gar nicht mehr angemacht. Und ich hatte das Bedürfnis, unsere Klingel anzuschalten, die sonst aus war.
Krass.
Also so ganz intuitiv, als ich da, ich habe das gespürt und dann lese ich mir diese Pressemitteilung am Handy durch. Ich weiß auch, ich stehe bei uns in der Küche und lese mir das durch und erstmal überfliege ich das so und lese so, ja, der 42-jährige Fahrer. Und da dachte ich so, ah ja, nee, ist nicht Jacek, der ist ja 36 erst. Lese ich weiter, ja, nee, der Autofahrer war 42 und dann so in einem der letzten Sätze steht halt so, ja, der 36-jährige Fahrer mit seiner Ducati aus Hamburg ist noch an der Unfallstelle verstorben. Ich wusste sofort. Ich wusste, dass er das ist. Und dann kam auch schon dann bei Google, dann wurde ja schon ausgespielt, direkt hier Algorithmus, es wurden Bilder gemacht von dem Unfall im Motorrad. Habe ich natürlich sofort erkannt. Ich wusste, dass es sein Motorrad und ich schwöre es, und das ist kein, also ich lüge da auch nicht. In dem Moment klingelt es bei uns an der Wohnungstür und wir haben in einem Altbau gewohnt, ohne Spion, also ohne Kuckuck. Das heißt, ich wusste nicht, vor der Tür stand, aber es war dieser Klingelton von der Wohnungstür, nicht von der Haustür, wo man nochmal auf den Summer drücken muss, dass die hochkommen, sondern die standen. Die Person stand schon direkt vor unserer Wohnungstür und ich wusste es, ich war zu Hause nur in kurze Hose und BH und ich ziehe mir noch einen Bademantel über, weil ich wusste schon, wenn ich das jetzt aufmache, die Tür jetzt aufmache, ich weiß, was mich erwartet und ich mache diese Tür auf und dann steht für mich gefühlt, ich habe ja eine posttraumatische Belastungsstörung, unter anderem durch dieses Ereignis da zu Hause, als man es überbracht wurde, deswegen kann ich gar nicht mehr so genau sagen, es wird ja so als Erinnerungssplitter dann abgespeichert, wie viele Polizisten es tatsächlich waren. Es waren wahrscheinlich nur zwei, weil die kommen ja immer in Zweierteams. Für mich, in meiner Erinnerung, stand der Flur vor mir voller Polizisten und zwei Damen vom DRK, vom Kriseninterventionsteam. Ich glaube aber, es waren zwei Polizisten und eben diese zwei Damen vom DRK. Und ich mache diese Tür auf und das Erste, was sie sagen, so, ja, sind Sie Frau Ballen? Ich so, ja, ich weiß schon Bescheid, um die Tür schon wieder zu machen. Ich war schon unter Schock. Also ich war schon, als ich diese Nachricht bei Google gelesen habe, da habe ich Jacek noch versucht, einmal anzurufen. Und habe ihm nochmal geschrieben, ruft mich sofort zurück. Ich mache mir Sorgen und ich glaube ja bis heute, dass die tatsächlich wahrscheinlich sein Handy hatten, weil die nämlich schon am Nachmittag bei uns waren. Die waren um 15 Uhr schon mal bei mir zu Hause. Ich war ja nicht da. Ich bin ja an dem Tag eine Stunde früher los. Mein Mann ist nämlich eine Dreiviertelstunde, nachdem wir morgens telefoniert haben, verunglückt. Also um 9.30 Uhr haben wir telefoniert, um 10.13 Uhr war der Unfall. Das heißt, und ich habe es abends erst um 17.35 Uhr erfahren. Sie waren aber schon mal nachmittags da, aber ich war ja, wie gesagt, nicht zu Hause und ich glaube einfach, die hatten vielleicht sein Handy und haben geguckt, ne, wenn ich mich melde, weil ich muss auch sagen, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich kein Polizeiauto vor der Haustür bei uns stehen sehen und selbst wenn, ich wohne in einer Großstadt, da mache ich mir, bei uns ist oft Polizei und da ist immer was los, ne? Hier ist immer Sirene, da macht man sich jetzt keine Gedanken, weil mit sowas rechnet man ja nicht, also ich nicht, ich habe damit nie gerechnet und dann mache ich diese Tür auf und bin halt schon so unter Schock und war schon so latent aggressiv auch, weil ich so meinte, nee, ich war schon Bescheid, tschüss. Und sie so, nee, dann können wir mal reinkommen. Und die Kleine halt im Wohnzimmer, 22 Monate alt, da hatte ihre Musik an und am Tanzen. Ida, also unser Hund, am Bellen. Sowieso Reizüberflutung für mich ja total ganz schlimm. Und dann kommen die rein und wir hatten so einen ganz verwinkelten Flur, wir haben in so einem Altbau gewohnt. Und dann stehen wir mitten in diesem Flur und dann sagt sie zu mir, das war eine blonde Polizistin, sagt sie mir, ja, es tut mir leid, aber ihr Mann ist tödlich verunglückt. Und das war so, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich konnte gar nichts sagen. Ich habe aber auch nicht geweint. Ich war komplett unter Schock. Wir sind dann ins Wohnzimmer rein, weil wir standen ja immer noch alle im Flur, ne, damit wir uns mal hinsetzen können. Mathilda natürlich dann auch gebrüllt, weil da war auch gerade Fremdelphase, ganz schlimm. Und dann war nämlich auch ein Polizist auf jeden Fall dabei. Und sie natürlich,
ja, klar.
Ganz dramatisch. Ich war total überfordert und ich weiß nur, ich glaube, das Einzige, was ich gesagt habe, war, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Weil ich war überfordert. Ich wusste gar nicht, sowas kriegt man ja nicht jeden Tag überbracht.
Nee.
So eine Nachricht. Ich war unter Schock. Ich wollte das auch nicht realisieren. Das war für mich gar nicht so. Ich konnte das gar nicht greifen.
Konntest du jemanden anrufen oder so? Also hat die gesagt, du sollst irgendjemanden kontaktieren jetzt?
Ja.
Weil das alleine zu machen, ich meine.
Ja, das war, ja. Und zwar war das dann auch so, ich dachte, ja, haben sie denn schon seinen Eltern Bescheid gesagt? Also, nee, also sie als Ehefrau, sie kriegen jetzt Bescheid, sie müssen jetzt alle anderen benachrichtigen. Die haben quasi ihren Job getan, was ja auch total okay ist.
Ja, ja.
Als Ehefrau wissen sie natürlich, die haben natürlich seinen Ausweis gehabt und auch seinen Ehering, die haben gesehen, dass er verheiratet ist. Man hat natürlich auch seine Adresse dadurch gehabt, durch den Personalausweis, die wussten ja auch gar nicht seine Eltern. Also das ist auch total in Ordnung. Dann sollte ich aber alle anrufen und dann mache ich direkt, seine Eltern, das schaffe ich nicht, die rufe ich nicht an. Ich habe dann als Erstes meine Mama angerufen und das war halt diese Feierabendzeit. Ne? Ich habe auch, glaube ich, meine Mama habe ich direkt erreicht. Die arbeitet auch in Hamburg und ist dann direkt aus der Bahn raus, direkt zu mir. Das war Gott sei Dank relativ nah von ihrer Arbeitsstätte zu unserer Wohnung. Meine Mutter sagt bis heute, das war der schlimmste Anruf und sie weiß auch noch ganz genau, was ich gesagt habe. Ich habe nicht viel gesagt. Ich habe gesagt, hallo, hier ist Caro. Jacek hatte einen Motorradunfall heute Morgen, er ist tot. Und mehr habe ich nicht gesagt. Und meine Mutter direkt aus der Bahn raus, ne? Ich komme zu dir. Dann habe ich meine mittlere Schwester angerufen. meine Nichte war zu dem Zeitpunkt auch, also ihre Tochter war da und sie dachte, oh ja, die Kleine, also meine Tochter will ihre Cousine anrufen, war so, oh, hallo Caro. Und ich so, habe ihr genau das Gleiche gesagt. Dann habe ich, glaube ich, habe auch nur noch ins Telefon geschrien, meinte, nee, Jacek ist tot, Motorradunfall. Meine Schwester hat angefangen zu schreien, meine Nichte hat alles mitgekriegt, die war damals selber noch klein. Ich glaube, war die schon, doch, sie wurde gerade eingeschult. Wir waren noch zur Einschulung da im August. Auf jeden Fall wurde sie eingeschult, sie war 6 glaube ich, auch noch klein und hat das aber alles mitgekriegt. Und meine mittlere Schwester hat dann meine jüngste Schwester angerufen und auch noch meinen Papa, der ja nun auf dem Friedhof war, weil das der Geburtstag von seinem Vater war. Dadurch haben das auch meine ganzen Tanten mitgekriegt, weil ich habe gar keinen mehr. Ich habe nur Mama angerufen und meine mittlere Schwester, die hat dann alle anderen informiert, weil am nächsten Tag wäre auch der 80. Geburtstag von meiner Oma. Das wurde natürlich alles abgesagt. Meine Tante wurde angerufen, mit der wir sehr eng sind. Mein Onkel und meine Cousine und Cousin und so. Und das hat meine Schwester alles übernommen, Gott sei Dank. Das musste ich nicht machen. Papa ist dann auch gekommen. Das war ein Stück weiter. Die wohnen nämlich ein bisschen weiter weg von uns. Also wirklich eine Stunde Autofahrt. Papa war auch ins Auto direkt vom Friedhof zu uns. Und dann seine Eltern. Ich meinte ich so, nee, das schaffe ich nicht. Die brechen da zusammen. Die Mutter, das schaffe ich nicht. Und da habe ich meine Schwägerin angerufen, also seine Schwester.
Seine Schwester, okay.
Hab sie auch erst nicht erreicht, ne, Feierabend. Sie hat gearbeitet oder war in der Uni, ich weiß es gar nicht genau. Und habe sie dann erst beim zweiten Mal erreicht. Und wir hatten vorher eine Zeit lang länger nicht gesprochen. Und ich glaube auch, sie dachte sich, boah, wenn Caro hier jetzt zweimal anruft, ich weiß es nicht, aber ich glaube, vielleicht hat sie sich gedacht, irgendwas muss da sein, weil wir halt eine Zeit lang vorher keinen Kontakt hatten. Und ich meine so, ja, hier, ne, dein Bruder hat den Motorunfall, der ist tot, du musst es deinen Eltern sagen. Und ich habe auch gemerkt, die stand auch total unter Schock, weil sie meinte auch nur so, ja, ich sag's meinen Eltern, also auch wir beide total unter Schock. Und sie ist dann zu den Eltern gefahren und hat es denen dann gesagt, weil ich meinte so, ich kann es denen nicht sagen, das schaffe ich nicht. Aber dann wurden erstmal alle informiert. Ich glaube, darauf, dann kam auch meine Mama relativ schnell rein und die hat dann auch, ich saß dann einfach nur noch da und dann hat man so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, wo dann draufsteht, also es ist halt alles nur noch so schemenhaft, ne? Sie müssen da und da morgen anrufen, weil ich habe erstmal gefragt, wo war denn der Unfall überhaupt, was ist denn überhaupt passiert? Das konnte man mir gar nicht so genau sagen. Da hätte ich dann, also sollte ich am nächsten Tag anrufen auf der Dienststelle, die dafür zuständig war, es war ein anderes Bundesland. Also irgendwie war so jeder gefühlt so überfordert, ich natürlich am meisten. Die Polizei hat ihre Arbeit gemacht, das ist auch völlig in Ordnung alles. Für mich war das alles sehr überwältigend im negativen Sinne und sehr, ich habe mich sehr überfahren gefühlt und sehr allein gelassen auch, damit man, ja, hier ist ein Flyer, rufen Sie da mal morgens bei der Verkehrsermittlerin an und ja, keiner hat Schuld so ungefähr, keiner ist zu schnell gefahren. Also man konnte mir nichts großartig sagen, ne? Auch nicht, mein Mann, ja, der liegt jetzt in der Gerichtsmedizin, also im Krematorium, da und da. Und das war so, ich war völlig überfordert. Also ich war total, und dann kam halt Mama und die hat sich dann auch mit den DRK-Leuten unterhalten wegen Beerdigung und irgendwelche Formalitäten und so, weil ich war gar nicht mehr aufnahmefähig. Also das hat Mama alles gemacht. Ich war so, ich habe ja auch noch nie eine Beerdigung geplant. Also keine Ahnung, wo muss ich da anrufen? Wie macht man das? Weiß ich nicht. Wir haben auch nie drüber gesprochen. Ne? Er war 36, ich war 33 zu dem Zeitpunkt. Es war noch nie Thema bei uns. Und da war so, ja, wo rufe ich denn an? Was mache ich denn? Wie gehe ich jetzt vor? Wo muss ich morgen hingehen? Wann kann ich meinen Mann sehen? Kann ich ihn überhaupt sehen? Wie stark ist er verunfallt? Na, also wenn man sehr stark verunfallt ist, kannst du ihn vielleicht auch nicht mehr sehen, ne? Wegen den Verletzungen oder sowas.
Konntest du ihn sehen?
Ja, ich habe ihn einäschern lassen. Wir hatten aber am 20. September 2023 eine Verabschiedung am offenen Sarg. Da konnte ich ihn dann nochmal sehen. Das war auch traumatisch, muss ich sagen.
Waren seine Verletzungen, der wurde auch am Kopf verletzt, ne?
Also eigentlich wurde er nur am Kopf verletzt, die dann todesursächlich war. Er hatte, also natürlich von den Wiederbelebungsmaßnahmen, also ich habe den Obduktionsbericht tatsächlich angefordert. Ich habe den auch durchgelesen, weil ich da sehr, das versteht nicht jeder, aber ich bin jemand, ich muss halt alles wissen und mir alles durchlesen und so. Und ich bin da sehr, also ich spreche halt auch darüber, als wenn es halt nicht mir passiert, sondern jemand anderem, weil ich so sehr mich noch davon abspalte, dass das wirklich mir passiert ist. Es ist auch nach 2 Jahren immer noch unbegreiflich. Aber ja, er hatte eine Kopfverletzung, obwohl er einen Schutzanzug, Helm, natürlich alles getragen hat, logischerweise. Aber er ist wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, also ne, es gab halt einen Knall. Also ich kann gar nicht so großartig drüber über den Unfall sprechen, einfach weil da noch ich einen Anwalt habe und sowas alles und da noch ein bisschen was dranhängt. Aber das, was auch in der Presse stand, kann ich ja sagen, es ist halt einfach, der Unfall ist an einer Kreuzung passiert. Mein Mann wollte geradeaus über die Kreuzung fahren und ein linksabbiegendes Auto hat ihn übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Das ist das, was auch in der Presse kommuniziert wurde, das kann ich sagen. Mehr kann und möchte ich auch nicht dazu sagen. Aber er ist wahrscheinlich durch diesen Aufprall von einem Auto und Motorrad, ist das Motorrad, ich glaube, mehrere Meter, also wir reden hier von 16 bis 30 Meter, durch die Luft geflogen. Das lag krass irgendwo im Graben, hat gequalmt. Und auch mein Mann ist durch die Luft geflogen und ist wahrscheinlich, also man weiß es nicht, aber höchstwahrscheinlich mit einem Kopf gegen den Ampelmast geknallt oder gegen einen Bordstein oder so. Da war so eine Verkehrsinsel. Diese Kreuzung ist einfach nur schrecklich gegengeknallt und wahrscheinlich hatte er deshalb so eine schlimme Kopfverletzung und hatte dann auch innere Blutungen, die dann auch also es hängt halt voneinander ab, die dann todesursächlich waren, weil das Gehirn dann natürlich nicht mehr so funktionieren konnte, wie es ja eigentlich sollte und er dann nicht mehr so atmen konnte und er dann sein eigenes Blut eingeatmet hat und daran dann irgendwann ja erstickt ist. Ja, aber er hatte keine Knochenbrüche, also gar keine Knochenbrüche, keine Abschürfungen. Also er hatte eine sehr gute Kombi an, also so einen Lederanzug. Also da muss man echt sagen, die war so jenes Cent wert. Also da war gar nichts, also überhaupt nichts. Aber er hatte diese Kopfverletzung, die aber, darauf wurden wir auch vorbereitet, als diese Verabschiedung war im offenen Sarg. Da meinte unsere Bestatterin auch, ja, so und so sieht's aus. Er hat auf der linken Seite oder auf seiner rechten Seite, wenn man ihn angeschaut hat, auf der linken Seite Abschürfungen und blutunterlaufene hier Augenringe und so. Aber er wurde ja auch obduziert. Also es war ja auch so, dass er auch in der Gerichtsmedizin war, weil eben die Staatsanwaltschaft ermittelt hat. Und er da dann natürlich, also ich wollte immer Gerichtsmedizinerin werden, deswegen war es für mich jetzt nichts Ungewöhnliches. Also ich habe mir schon gedacht, dass er obduziert wird und in die Gerichtsmedizin kommt, einfach um auszuschließen, dass er keinen Herzinfarkt hatte und der Unfall dadurch passiert ist oder so, sondern dass wirklich der Unfall todesursächlich war und dann was genau zum Tod geführt hat, keine Ahnung. Ich bin jetzt keine Medizinerin, aber es war halt im Endeffekt diese Kopfverletzung. Dann war es halt so, dass ich aber auch wusste, ne, was bei einer Obduktion gemacht wird. Ich muss da jetzt nicht ins Detail gehen, das kann ja auch nicht jeder hören, aber es war halt auch so, man hat es natürlich auch gesehen dann irgendwann. Also, ne, okay. Als wir ihn im offenen Sarg gesehen, man hat es dann auch gesehen, man hat ihn auch, wenn man ihn angefasst hat, gespürt, da sind Nähte, wo er aufgeschnitten wurde und so. Das fand ich aber gar nicht schlimm. Und auch die Verletzung an sich hier im Gesicht, die er hatte, waren für mich auch nicht schlimm. Das war natürlich blutunterlaufen und so, aber das war jetzt nicht schlimm. Er hatte auch so eine Mütze auf, ich habe mir das Outfit rausgesucht, was er anhatte im Sarg. Hatte seine Lieblingsmütze auf, sein Lieblingsoutfit. Und das war gar nicht so schlimm. Aber halt so einen Menschen, ja, so einen jungen Menschen drin liegen zu sehen in so einem Sarg, das ist schon hart. Also es war,
ja.
Also es ist für mich auch unbegreiflich. Und auch der Tag an sich war, als es dann passiert ist, also irgendwann sind dann Mama und Papa gegangen, weil ich auch alleine bleiben wollte dann mit der Kleinen. Die hat dann auch noch Armbruch gekriegt. Mein Papa war dann noch mit dem Hund Gassi. Wir sind dann ins Bett. Aber ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Es war auch das erste Mal, dass ich, seitdem meine Kleine oder unsere Kleine auf der Welt war, überhaupt alleine war. Sonst war Jacek immer da. Also auch abends, der war nie weg. Also ich habe nie alleine geschlafen. Aber ich bin dann auch zu jeder, und es gibt ja diese, ich weiß nicht, heißt das Engelszahlen oder so, ich bin zu jeder Uhrzeit immer aufgewacht, so 22.22 Uhr, 23.23 Uhr, immer sind so, ja, zu diesen Engelszeiten bin ich immer so eingedöst und genau dann bin ich immer wach geworden. Das war irgendwie so ganz, ganz merkwürdig, diese Nacht ohne ihn, weil ich dann schon so ja, er kommt nicht mehr nach Hause, er ist nicht da, weil er ist immer abends nach Hause gekommen, auch wenn er noch die längste Motorradtour gemacht hat, er ist immer abends nach Hause gekommen und an dem Tag nicht, und da hab ich angefangen, irgendwie das darüber nachzudenken, zu begreifen nicht, das ist ja heute noch nicht so, aber es war schon so, es war ganz, ganz komisch. Und am nächsten Tag war auch, ich war auch in diesem Überlebensmodus und ich habe funktioniert und habe dann die Kleine morgens in die Kita gebracht, ganz normal, habe da aber auch gesagt, was passiert ist, stand dann heulend in der Kita. Meine Mama kam morgens dann noch um 7 und wir haben sie zusammen in die Kita gebracht und dann bin ich mit meiner Mama zusammen zur Polizeiwache gefahren, um dann seine persönlichen Sachen abzuholen und sowas alles und war danach noch bei meinen Schwiegereltern, die ich dann ja auch das erste Mal den gesehen habe nach dem Unfall und so. Es war schon hart. Also ich muss sagen, ich habe in dieser ersten Zeit allgemein, in diesem ganzen ersten Jahr funktioniert und überlebt. Also es ist wirklich, was man alles denken muss, was man alles machen muss. Das ist einfach, es ist für mich einfach unbegreiflich, dass er nicht mehr nach Hause kommt. So plötzlich, wir konnten. Ich habe morgens noch gesagt, ich weiß auch gar nicht, ich war vorsichtig natürlich, aber ich weiß auch gar nicht mehr, was ich zu ihm gesagt habe im Flur. Ich weiß nur noch, dass wir bei DM eine Bestellung abholen wollten. Er meinte so, ja, hast du Zeit, dann hol bei DM die Bestellung noch ab und so. Aber manchmal vergesse ich das auch schon, was so unsere letzten Worte waren. So als wir dann da im Flur waren, er hat noch die Kleine verabschiedet und ja, dann bin ich los. Und das war so das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und das ist irgendwie krass so. Das ist, also es war so plötzlich. Von einer auf die andere Sekunde ist einfach so ein Mensch nicht mehr da und er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist so das Schlimmste und das ist halt, ja.
Das ist auch dieser Unterschied zwischen einem Unfall oder wenn eine Erkrankung im Raum ist, ist, dass ihr diese Möglichkeit euch zu verabschieden nicht hattet und die hatten wir schon.
Ja.
Ich glaube, es ist Fluch und Segen.
Ja,
wahrscheinlich.
Natürlich, also beides ist scheiße.
Ich kann mich an die letzten Worte erinnern, weil ich halt jeden Abend oder Nachmittag, wenn dann quasi der Schichtwechsel wieder war, mich verabschiedet habe und nicht wusste, ob er am nächsten Tag nochmal da ist. Und er hat jedes Mal immer gesagt, danke, du bist die tollste Ehefrau, hat er immer gesagt. So hat er mich immer verabschiedet.
Ja.
Und das fand ich schon sehr süß. Und ich habe ihm das Gleiche halt auch immer gesagt und so, und dass ich da bin und selbst wenn ich körperlich nicht da bin und so. Also klar, das habe ich ihm schon gesagt, aber er hat immer gesagt, also mach's gut, tschüss, du bist die tollste Efra, weil er war ja noch komplett da.
Ja, ja, es ist, das ist das Schlimmste. Sagen,
ja, aber das ist, ja.
Das ist auch das, womit ich so zu kämpfen habe, dass ich mich nicht verabschieden konnte, dass ich halt nicht dabei war, als er gestorben ist. Also er war nicht allein, das war ein Ersthelfer vor Ort, aber es ist... Ich war nur einmal an der Unfallstelle durch Zufall, einen Monat kurz danach, weil wir halt das verunfallte Motorrad abholen mussten, Papa und ich vom Abschleppdienst. Da sind wir durch Zufall da vorbeigefahren. Ich war seitdem nicht einmal mehr da, weil ich kann das nicht.
Nee, das verstehe ich.
Ich war ja nicht beim Unfall dabei, aber es hat mich so traumatisiert, einfach auch durch diese Pressemitteilung. Ich bin da auch sehr immer so drin in sowas und steigere mich da auch rein.
Da habe ich eh noch eine Frage zu dieser Pressemitteilung. Also ich meine, ich wäre wahrscheinlich alleine nicht auf die Idee gekommen zu recherchieren, also wer weiß. Aber ich denke jetzt mal nicht, dass du die Ausnahme bist. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehrere machen. Wie kann das denn sein, dass eine Pressemitteilung veröffentlicht wird, bevor du Bescheid weißt? Ich meine, du hast vorhin gesagt, die waren wahrscheinlich schon mal da.
Weil die Pressemitteilung meinen, ich ging auch so um 14:45 oder so raus. Und die müssen um 3, das haben sie mir auch gesagt abends, dass sie am Nachmittag schon mal da waren. Ich habe keine Ahnung, warum die das dann schon rausgeben und dann da schon die ersten Artikel dann auch waren, also Zeitungsartikel, also eine Online-Artikel dazu. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen oder so. Wahrscheinlich denken sie auch, ne, da googelt vielleicht auch keiner. Hat ja vielleicht nicht jeder so eine Ehefrau, die direkt auf die Idee kommt.
Aber es hätte jetzt auch einfach, wie soll ich sagen, es hätte jetzt ein Arbeitskollege von ihm sehen können, zufällig.
Ja.
Und dann ruft er bei dir an und sagt, was ist passiert? Und du sagst so, wie, was ist passiert? Ich bin gerade beim Eisessen mit meiner Tochter.
Ja, genau. Ich weiß es auch nicht, warum das so passiert ist, wie es passiert ist.
Also ich kenne mich da rechtlich auch nicht aus, was da in Anführungszeichen erlaubt ist und was nicht. Ich hätte mir jetzt gedacht, vielleicht ist das erstmal irgendwie, dass die Angehörigen zumindest die Ehefrau ihr okay gibt, dass sie jetzt Bescheid weiß oder so. Also das finde ich schon krass. Ich glaube nicht, dass du die Einzige bist, die googelt, ehrlich gesagt.
Nee. Das ist, aus meiner Community habe ich das auch schon mal öfter gehört, dass das tatsächlich... schon öfter mal vorkommt, was natürlich so nicht sein sollte. Ich meine, also bei uns ist auch wirklich sehr, sehr viel schief gelaufen und ich glaube auch einfach, dass halt dort, wo der Unfall passiert ist, was halt nicht in der Großstadt war, sondern in einem kleineren Landkreis, dass die halt auch mit der ganzen Situation einfach überfordert waren. Also sowohl mit der Ermittlungsarbeit da, als auch mit der Herausgabe seiner persönlichen Sachen da sind, die nicht an mich ausgehändigt wurden, sondern an meine Schwiegereltern, also seinen Hausschlüssel, ne, zu unserer Wohnung und sowas, also solche Sachen. Und das gar nicht gegen meine Schwiegereltern, sondern einfach gegen die Ermittlerin, das darf sie, also hätte sie zum Beispiel gar nicht gedurft, ne, ohne meine Einverständnis einfach hier seine Sachen, weil ich bin halt die Ehefrau und das ist halt nun mal so, dass man dann an erster Stelle steht, also auch bei den Rechnungen, die dann kommen, wenn eine Beerdigung da ist und sowas alles, also da ja auch, und da ist man halt die erste Ansprechperson. Da ist halt sehr, sehr viel schiefgelaufen und das gehört halt auch mit dazu, dass halt diese Pressemitteilung halt vorher rausging. Es ist, wie es ist, man kann es ja halt nicht mehr ändern. Mhm. Es ist so oder so einfach eine große Scheiße, die man da erlebt hat, wie ich es erfahren habe. Was sich daraus auch entwickelt hat, meine posttraumatische Belastungsstörung, da bin ich in Therapie und das läuft auch alles sehr, sehr gut und da bin ich auf einem guten Weg, aber es ist halt allgemein, egal wie also welche Art und Weise man einen jungen Menschen verliert, ist... ob man sich verabschieden kann, was du schon meinst, ist Fluch und Segen zugleich. Da hattet ihr eine lange Trauerphase vorher schon, habt euch vorher schon, also das stelle ich mir auch ganz schlimm vor, bei uns war es jetzt plötzlich, dafür konnte ich mich nicht verabschieden, das ist was wirklich an mir knabbert, ihn nicht nochmal lebend zu sehen, sondern dann halt wirklich tot im Sarg. Muss man sagen, was ich dann Gott sei Dank konnte. Ich kenne auch einige Geschichten, wo die so stark verunfallt waren, die den dann nicht mehr sehen konnten oder nur noch so eine Hand abgedeckt und so. Da stelle ich mir dann auch nochmal schwieriger vor, dass du es einfach auch für dein Verständnis, dass du siehst, okay, ja, nee, es ist keine Verwechslung. Also es ist wirklich mein Mann, der da verunglückt ist. Er liegt da drin. Es hat sich nicht irgendwo abgesetzt und lebt jetzt im Ausland, was ja noch vorher so meine Ausrede immer war, als ich es nicht wahrhaben wollte. Nee, er hat sich jetzt abgesetzt und so, wo ich habe ihn da im Sarg liegen sehen. Das ist für meine Trauerarbeit ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich diese Möglichkeit hatte, ihn nochmal zu sehen. Das war mir auch ganz wichtig. Das waren auch seinen Eltern sehr wichtig, allen anderen auch, dass man sich nochmal verabschieden konnte, weil das natürlich für alle sehr, sehr unbegreiflich war. Meine Kleine hatte ich tatsächlich nicht mit zur Verabschiedung, weil sie einfach noch zu klein war. Und ich hatte sie auch nicht zur Beerdigung mit, weil sie noch zu klein war. Das entscheidet auch jeder für sich. Ich habe es als Mama so entschieden. Also da stehe ich auch hinter, weil sie einfach noch... Das hätte sie nicht verstanden und das war halt wirklich, also da war ich auch nicht mehr ich selbst. Und da muss ich sagen, da konnte ich meine Gefühle zulassen, habe wirklich dann, es ist hart, ne? Es ist hart, seinen Mann da so tot im Sarg liegen zu sehen. Ich habe vorher schon, ne, meine Oma und mein Opa schon tot im Sarg liegen sehen. Also ich habe schon mal eine Leiche gesehen, auch schon mal eine Leiche angefasst. Das an sich war jetzt nicht schlimm. Ich wusste schon, was da auf mich zukommt, aber einen jungen Menschen da zu sehen und meinen Mann da drin liegen zu
sehen. Richtig, ja.
Das ist was anderes. Also das ist ein Unterschied und diesen Anblick werde ich auch nie vergessen. Ich durfte auch als Erste alleine rein zu ihm.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe auch zu Anfang nur geweint und geschrien und meine Mama, die waren alle nebenan, haben mich dann gehört. Aber es war schön, dass ich dann auch einen Moment mit ihm alleine hatte. Es ist nicht schön.
Ich glaube wirklich, dass es für die Verarbeitung und für alles wichtig ist.
Ja.
Das ist eine sehr individuelle Geschichte. Das ist auch, also klar, deine Tochter konnte sich jetzt so gesehen nicht verabschieden. Meine Kinder haben sich von ihm verabschiedet, beziehungsweise anders. Mein Mann hat sich von meinen Kindern verabschiedet, aber meine Kinder wussten nicht, dass er sich verabschiedet. Mhm. Weil durch das, dass wir ein paar Tage ja Pufferzeit hatten, hat er ja natürlich die Kinder auch letztes Mal sehen wollen. Und das ist auch hart.
Ja.
Er weiß es und ich weiß es, die Kinder wissen es nicht.
Und der Kleine war ja auch noch so klein, ne?
Das ja, gut, der kann sich eh nicht.
Baby, der war, nee, kann sich nicht erinnern, aber der Große ja
aber
schon,
der Große
oder?
War kann er sich einfach, der musste halt, ja, der kann sich erinnern. Aber er wusste auch nicht, dass es ein Abschied ist. Also ich habe ihm bis heute nicht gesagt, dass dieser Tag der Abschied war, sondern er dachte halt einfach, wir besuchen Papa, wir haben ja Papa öfter im Krankenhaus besucht.
Mhm.
Und wir besuchen halt jetzt Papa am Krankenhaus und er war auch nicht im Krankenhaus, es war draußen, war schönes Wetter im Park draußen, also weit rein, das wäre mit Corona, damals war ja noch, im September 22, da haben die in Krankenhäusern nur ohne Corona-Test und pipapo haben die dir da gar niemanden. Deswegen kam er auch raus im Park, fand die auch schöner, weil da konnten die Kids ein bisschen spielen und er konnte mit dem Rollstuhl, das ging.
Mhm.
Aber das ist herzzerreißend, wenn du weißt, er sieht seine Kinder das letzte Mal. Das war Katastrophe. Ja, aber ich habe es wie du gemacht. Ich habe beide auch nicht bei der Beerdigung dabei gehabt, habe ich nicht gemacht.
Ja.
Weil ich wollte, da war ich auch, muss ich sagen, egoistisch. Mhm. Das klingt jetzt blöd. Ich glaube, es kommt aufs Alter der Kinder an. Der Kleine hat sowieso nicht kapiert, was da los ist, wusste aber vom Vibe her, dass hier irgendwas, also der hat natürlich gemerkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und der Große, der war zu dem Zeitpunkt 4,5. Jetzt ist es halt so, ich glaube, den hätte das überfordert. Ich habe es zu seinem Schutz auch gemacht, aber auch zu meinem Schutz, weil ich wollte Abschied nehmen, so wie ich Abschied nehmen möchte. Und es hätte nicht geklappt. Und auch meine Eltern, meine Schwiegereltern, alle haben mir angeboten, dass sie dann die Kinder, wenn dann, keine Ahnung, die Kinder rumspringen oder weinen oder wie auch immer, dass sie sich kümmern. Aber die hätten das nicht gemacht. Meine Kinder wären zu mir gekommen, weil die gemerkt haben, hier ist irgendwas.
Richtig.
Alle weinen, ganz furchtbare Situation. Alle sind traurig und so. Nee. Und ich wollte Abschied nehmen. Ich hab mir vorgenommen, ich erzähle ihm vorher alles, ich erzähle ihm nachher alles. Ich gehe mit ihm dann auch zum Baum.
Ja.
Ich bin danach, einen Tag später, glaube ich, also wirklich kleinen Tag später, bin ich mit beiden Kindern auch zum Baum. Ich hab beim Großen auch gesagt, hier liegt, da war dann auch nur dieser Blumenkranz und so.
Genau.
Du machst Er hat sich verabschiedet, aber er hat es extra mit mir gemacht. Ich konnte das auf gar keinen Fall. Ich wollte keine zwei an mir klebenden Kinder. Wahrscheinlich hätten sie nicht mal geweint, das wäre wahrscheinlich auch nur, sondern die hätten wahrscheinlich entweder rumgealbert oder dann geschrien oder angefangen zu quengeln oder so. Auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt mich verabschieden kann. Und das war mir schon wichtig, weil das war unser Abschluss.
Und das ist aber auch richtig so. Und wir haben auch tatsächlich einige, in meiner Community sind ja nun einige Alleinerziehende Witwen, auch haben mich genau das gefragt und danach meinem Rat gefragt, weil sie auch in diesem Zwiespalt waren. Dann meinte ich auch so, da müsst ihr auch, je nachdem natürlich wie alt die Kinder sind, egoistisch sein, weil es ist halt der letzte Schritt. Ich wollte den wirklich noch den ganzen Weg mit meiner Mom gehen bis zum letzten Schritt. Und ich habe ja auch seine Urne außer Kapelle rausgetragen und die auch also ins Grab runtergelassen. Das hätte ich nicht gekonnt, wenn noch meine kleine zweijährige oder nicht mal zweijährige Tochter dabei gewesen wäre. Aber auch die, dann hätte an mir geklebt. Ich hätte die nur tragen müssen. Das hätte gar nicht gegangen. Ich hätte gar nicht so trauern können, weil ich natürlich immer, als Mama ist man immer dann noch mit dem Kind. Ne? Das ist ja auch total normal. Aber da war ich auch egoistisch und wollte Abschied von meinem Mann nehmen. Ne? Die 13 Jahre, die wir zusammen hatten. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich diesen letzten Weg alleine so gehen kann, wie ich es möchte und ohne, dass ich da jetzt die Maus dabei habe. Und die war auch, und zwar habe ich auch mit der Bestatterin besprochen, eine Beerdigung hier vormittags, weil die Kleine ist in der Kita. Es muss so passen, dass wir danach noch in Ruhe Kaffee trinken können. Dass wir alles ohne Stress, ohne Entspannen, das war dann auch total schön. Dann haben meine Mama und meine Schwester die dann nämlich auch von der Kita abgeholt. Ich konnte noch ein bisschen mit der Familie sitzen und so und bin dann ganz entspannt, hat Papa mich dann danach nach Hause gefahren. Das war schön. So, also es war auch genau richtig so und das würde ich auch jeder Mama raten, die kleine Kinder hat, war ich dann auch. Wir waren tatsächlich auch erst dann Weihnachten 23 am Grab mit ihr, habe ich sie dann mitgenommen. Und da war das aber auch noch so nach einer Minute, Mama, ich will nach Hause, Mama, ne, hier langweilig, was ist das? Sie ist lachend ums Grab gelaufen und so und hat das überhaupt nicht verstanden. Mittlerweile weiß sie schon, sie sagt tschüss Papa und grüß Papa und stellt Blumen hin und spielt mit dem Motorrad, was auf dem Grab steht. Mittlerweile, sie wird ja auch älter und realisiert es mehr. Aber ich glaube, wenn die Kinder so klein sind, finde ich es auch ganz wichtig, dass man da auch an sich denkt, weil es ist halt der letzte Schritt und danach gibt es nichts mehr. Danach haben wir alles getan, was wir für unsere Männer hätten tun können. Wir haben sie bis ins Grab gebracht.
Bis dass der Tod uns scheidet.
Ja, genau so ist es. Wirklich bis zum Schluss waren wir dabei und das war mir unheimlich wichtig, weil wir, halt, ne, wir sind ja nicht nur Eltern, sondern wir sind halt auch, es gab ja auch uns, bevor die Kleine da war, so viele Jahre. Und das war mir unheimlich wichtig, dass ich da nochmal richtig Abschied nehmen kann. Ja, das verstehe ich total. Und das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung, wenn man so entscheidet und die Kinder dann eben zu solchen Anlässen nicht mitnimmt.
Zumal ich einfach davor auch ganz oft die Entscheidung auch nicht gegen ihn, aber immer für die Kinder getroffen hatte, wenn es halt darum ging, jetzt in den letzten Tagen, ich hätte ja theoretisch auch im Krankenhaus 24 Stunden bei ihm schlafen können und die letzten 5 Tage mit ihm verbringen können. Das habe ich mir tatsächlich, muss ich tatsächlich in der Therapie gerade aufarbeiten, weil ich mir das auch manchmal vorwerfe, dass ich nicht, bis dass der Tod uns scheidet, eingehalten habe, sondern dass ich vorher gegangen bin und dass seine Schwester bei ihm war. Aber im Nachhinein betrachtet, das konnte keiner wissen. Er hätte auch sich entscheiden können zu sterben, wenn ich da bin. Und ich habe mich da tatsächlich immer in dem Moment dann für die meine Kinder, weil mein Großer war eh schon, dem habe ich ja schon gesagt, dass es passieren wird. Also ich habe ihn ja darauf vorbereitet. Er wusste, dass ich zu Papa gehe. Warum? Der war natürlich entsprechend, war der nervös und war der anhänglich ohne Ende. Und deswegen, ich habe den ganzen Tag mit meinem Mann verbracht, aber nachts musste ich da sein. Ich hätte den niemals zu Oma, Opa geben können in der Zeit.
Nein, das ist doch auch in Ordnung dann. Also, ja.
Und deswegen war meine Entscheidung dann, okay, dann ist die Beerdigung, die ist dann aber für mich. Also die ist dann für uns. Dann möchte ich wirklich dann das alleine machen und meine Kinder werden dann schon ihren Weg finden, zu trauern oder sich zu verabschieden und so. Und sie machen es eigentlich auch. Ich meine, der Kleine, der kennt es nicht anders, aber der Große hat hoffentlich jetzt inzwischen einen guten Weg gefunden. Der geht ja selber in Therapie. Das ist übrigens eine Sache, die ich kurz sagen will, auch wenn vielleicht ist das Thema Therapie oder so noch in einer anderen Folge wir behandeln. Aber durch das, dass es hier ja jetzt quasi in dieser Episode darum geht, wie unsere Geschichten waren und wie dieser erste Schock war und so oder dieser Moment danach.
Ja.
Eine Sache, die ich jetzt anders machen würde und das würde ich echt gerne jedem mitgeben, ist, dass man sich sofort, natürlich, wenn jetzt ein Unfall passiert wie bei dir, dann sowieso, weil da ist es auch schon passiert, es gibt so viele Dinge, die sofort erledigt werden müssen, aber ich finde, man sollte sofort für sich und je nachdem, wie alt das Kind ist, einen Therapieplatz suchen.
Ja, ganz wichtig. Ganz wichtiges Thema.
Das habe ich unterschätzt. Bei mir musste das so weit kommen, dass mein Kind auf die Trauer erstmal reagiert hat und dann schon quasi extreme, krasse Symptome hatte. Und dann habe ich erst reagiert, weil ich davor dachte, ja, ich glaube, er hat es zwar verstanden, aber versteht die Tragweite nicht, wird schon passen und so, weil er ja wirklich völlig normal blieb in seinem Verhalten. Und dann kam es wie ein Tsunami. Also es war nicht eine Trauerwelle, das war ein Tsunami. Und das würde ich, jetzt wollte ich fast sagen, beim nächsten Mal das machen. Ich hoffe, dass das nie wieder passiert. Aber das kann ich jedem mitgeben, sich sofort für Therapieplätze zu bewerben, für sich und auch für die Kinder, wenn sie in einem Alter sind, wo schon Therapie, klar, der Kleine nicht, aber weil das hätte viel, viel, viel abgefedert. Schon allein, weil du selber gar nicht in der Lage bist, wie soll ich sagen, so zu handeln oder zu, ja, du bist ja nicht du selbst in dieser Zeit.
Nee.
Um sich da quasi langfristigen Schaden, den zu reduzieren, ist es, glaube ich, echt wichtig, sich da so schnell wie möglich therapeutische Hilfe zu suchen. Das ist das Einzige, was mir nur wichtig war zu sagen, dass man das da machen sollte. Puh, ich glaube, damit kommen wir langsam zum Ende. Krass, das heute nochmal alles so durchzuleben und auszusprechen. Danke, dass ihr dabei wart, das bedeutet uns wirklich viel. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mama bleibt, das tun wir auch. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.